Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Skull Eagles Skull, dem Football-Podcast mit mir, Marcel De Witt. Und auch heute, naja, schon an meiner Seite, aber ich bin eher bei ihm an der Seite. Das ist der gute alte Erik Lange. Moin Erik, grüß dich. Schön, dass ich bei dir sein darf heute.
Ja, Sally, grüß dich und salve an alle Hörenden. Ja, heute bist du mal bei mir und gar nicht bei mir zu Hause. Erzähl mal, wie oder wo sind wir denn jetzt hier?
Ja, wir sind in einer wunderschönen Südstadt bei dir im Garten. Du hast einen Garten erworben, Erik, ein kleines, feines Grundstück hier. Naja, was heißt Grundstück? Es ist jetzt nicht mega groß, aber ich glaube, so kann man das nennen. Parzelle, ich glaube, das ist der richtige.
Für einen Garten ist das eigentlich schon ganz groß.
Genau. Und da stoßen wir heute mal an, Erik, denn es ist natürlich die Birthday Week. Du hattest Geburtstag vor 2 Tagen, deswegen auch an dieser Stelle.
Ja, vielen lieben Dank nochmal.
Nochmal alles Gute nachträglich.
Skoll.
Zarte 16 bist du geworden. Na, schön wär's. Du bist jetzt auch schon auf dem Weg in die 40er, aber noch ganz entspannt, ne?
32. Ich habe gehört, man sagt einfach irgendwas mit 30 in den 30ern.
30 plus X, würde ich sagen. Genau. Ja, also heute wirklich, wenn ich dran denke, kann ich ja mal ein Foto von deiner kleinen Laube hier reinpacken. Schöne Aufnahmebedingungen. Wir sind hier ein bisschen höher gelegen. Also
Tresen.
Am Tresen sozusagen. Passt natürlich zum Pilz, was wir hier zu uns nehmen. Und ja, nehmen das heute mal so als Test hier auch mal, wenn wir mal irgendwie nicht bei dir oder mir zu Hause aufnehmen können. Passt jetzt in den kommenden Sommermonaten ja sicherlich auch ganz, ganz gut. Ja, was auch ganz gut passt, Erik, ist der Anschluss, wie wir weitermachen wollen heute. Denn letzte Woche ging es ja mit der Offense los, die wir beleuchtet haben. Also die Draft-Offense, die Prospects. Und heute ja, schauen wir auf die Seite des Balles, die ja, Punkte vermeiden wollen.
Beziehungsweise den Ball erobern wollen, ne? Genau, wir schauen auf die Draft-Prospects in der Defense für dieses Jahr, die für den Draft declared haben. Und ich bin echt super, super gespannt auf deine Takes, weil die Drafts, die wir zusammen beleuchtet haben, da war es ja wirklich auch oft so, dass ja die Edge-Klassen oder auch Cornerback-Klassen so mit überstrahlt haben, den Draft. Und jetzt muss man ja sagen, dieses Jahr, gerade in den früheren Runden, könnte es sehr, sehr offensivlastig werden, was den Draft angeht. Und deswegen bin ich gerade auch auf die Spieler gespannt, die dann vielleicht erst an Tag 2 und 3 gehen, wie da so deine Meinung ist. Ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Wir haben wieder alle Positionen, pickepacke voll, haben einiges vor uns.
Genau, und wir, oder ich werde das auch wieder für euch so machen, dass ich diese Kapitelmarken dann wieder bei Spotify sozusagen beifüge. Das heißt, wenn ihr euch ein paar Tage dann vor dem Draft nochmal für die eine oder andere Positionsgruppe erneut interessiert oder ihr dann das erste Mal bei uns reinhört, dann könnt ihr auch da direkt hinspringen. Generell, Erik, Spotify und dann unser Draht über Social Media, Twitter und Instagram, das ist der Weg zu uns. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, wenn ihr auch auf der defensiven Seite des Balls einen Spieler habt, den wir vielleicht heute gar nicht besprechen, weil ihr den so toll fandet, auch da gerne mal den Namen einfach droppen und dann gucken wir uns den natürlich auch gerne nochmal an. Anfangen wollen wir aber wie in jeder Folge mit ein paar News der letzten Tage, die reingeflattert sind. Da gab es vor allem einige Vertragsverlängerungen bei anderen Teams. Ich würde jetzt mal mit der Breaking News, sag ich mal, anfangen, die jetzt am Mittwochnachmittag, wir haben es jetzt bei uns kurz nach 17 Uhr, so ich glaube von der Stunde, Erik, kam es rein, die betrifft deine Eagles, mit denen würde ich sonst mal anfangen wollen. Es geht nach Brasil.
Brasil, Sao Paulo, ja, das war ja schon klar, dass die Eagles in Woche 1 ihr, ja, leider Heimspiel nach Sao Paulo verlegen müssen. Und da wurde jetzt der Gegner bekannt gegeben, das sind die Green Bay Packers, also der NFC-Finalist sozusagen, ne? Sie waren ja im Championship-Game der NFC, haben dort gegen die 49ers verloren und sind deswegen nicht in den Super Bowl eingezogen. Also gleich in Woche 1.
Das waren die Lions, ne? Das war
die
Divisional Round.
Nein, war es,
ne?
Die Divisional Round. Ja. Entschuldige, natürlich. Dann habe ich sie ein bisschen zu hoch gelobt, genau. Es waren ja die Lions, die da noch ihre große Führung verspielt haben. Ja, gleich ein super wichtiges Duell im Endeffekt, was ja von zwei Teams, die sicherlich wieder Playoff-Ambitionen haben werden. Bitter für die Eagles natürlich, dass das in Sao Paulo stattfindet, aber im Endeffekt, es war schon längst klar, dass sie eben ein Heimspiel leider abgeben. Es ist die Marketingstrategie und so weiter der NFL. Mittlerweile sind wir ja auch schon so lange, ja, bei der NFL und so weiter dabei, wo Teams nach London, nach Mexiko und so weiter müssen. Das ist nun mal so, jetzt sind die Eagles da mal an der Reihe. Und ja, die Green Bay Packers dann in Sao Paulo in Woche 1. Ja.
Ach komm, lass uns mal thematisch gleich bei den Eagles bleiben, dann schieben wir das mal gleich nach. Das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Wir wollen mal mit zwei Vertragsverlängerungen weitergehen, die deine Eagles betreffen, Erik. Mhm. Avonte Maddox wurde geresigned, relativ günstig, ein Jahr. Und vor allem Jordan Mailata hat eine Vertragsverlängerung bekommen. 3 Jahre, 66 Millionen. Ja, und er hat sich, seitdem er ja damals, ich glaube, in Runde 6 oder 7 gedraftet wurde, zu einem der besten Left Tackle in der NFL entwickelt. Und schön, dass er erneut bezahlt wurde.
Ja, und er ist jetzt, bis er 30 bzw. 31 ist, bis Jahr 2028 vertraglich an die Eagles gebunden. Also hat das sowohl für die Eagles, ist das sehr gut, dass man ihn hier verlängert. Einfach eine tolle Story, ne? Aus diesem International Pathway Program raus in Runde 6 bei den Eagles gelandet, hat seinen kompletten Rookie-Vertrag die 4 Jahre gespielt, dann im letzten Rookie-Jahr-Vertrag eine 3-Jahres-Extension bekommen und jetzt nochmal eine 3-Jahres-Extension, ne? 66 Millionen, das ist natürlich auch eine Ansage, aber auch zu Recht, Left Tackle ist eine absolut wichtige Premium-Position und wenn man da einen Top-Guy hat, dann sollte man den behalten und Howie Roseman hat es ja gezeigt, Landon Dickerson bezahlt, letztes Jahr Lane Johnson bezahlt, also wichtig ist einfach vorne die Line und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Mailata bringt sich selber natürlich in eine Position, um nochmal dann einen Vertrag zu unterschreiben. Ich hoffe es natürlich, dass er bis dahin verletzungsfrei bleibt und auf höchstem Niveau spielt, dass man ihm dann vielleicht nochmal einen fetten Vertrag geben kann. Also auf jeden Fall eine, ja, der wirklichen Feel-Good-Stories generell in der NFL und natürlich dann auch für meine Eagles. Und bei Avonte Maddox, da freue ich mich einfach, weil er ja ein Cornerback-Typ ist, den die Eagles letztes Jahr ja spärlich oder sehr vermisst haben. Da als Nickel-Corner habe ich ja auch schon öfter angesprochen, dass ich wirklich ihn gerne sehen würde, dass mich das auch überrascht hat, dass sie ihn entlassen haben. Aber gut, das sind dann eben hier die Gründe, dass er jetzt nur noch 2 Millionen verdient. Mal schauen, letztes Jahr war er ja leider früh verletzt raus und kam dann auch nur so spärlich wieder. Vielleicht kann er sich für einen neuen Vertrag empfehlen, aber ich freue mich erstmal, dass er wieder für nächstes Jahr an Bord ist.
Die anderen Teams haben natürlich auch geguckt, dass sie ihre Spieler verlängern. Da haben wir jetzt nochmal 4 mitgebracht. Ich fange mal mit den ersten beiden an. Die jetzt von den 4 am wenigsten Geld bekommen, so kann man sagen. Mike Danner, 3 Jahre, 24 Millionen bei den Chiefs, hat eine gute Saison in der Rotation gespielt. Ein bisschen mehr kriegt Kyle Duggar, der Safety der Patriots, 58 Millionen, das sind 14,5 Millionen pro Jahr und insgesamt 32,5 garantiert. Da irgendwie eine Idee oder ein Gedanke zu den beiden Spielern?
Ja, Mike Danner, gut, wird dann jetzt gehalten, ein bisschen Geld ist da ja noch übrig, also das ist jetzt kein spektakuläres Signing, aber wichtig für die Breite der Chiefs. Und bei Kyle Duggar finde ich eigentlich ein smartes Signing von den Patriots. Sie haben ihm ja, glaube ich, hatte er den Franchise-Tag oder ja, irgendwie
diesen,
so
einen, diesen
oder Transition-Tag oder so, ja, glaube ich, ne? Ja. Auf jeden Fall den, wo sie, glaube ich, die Offer matchen konnten, ne? Ja. Genau. Und finde ich jetzt eigentlich für das Jahressalär völlig in Ordnung. Einfach ein super versatiler Spieler, der dort in der Secondary wichtig ist für die Patriots.
Und dann up front gab es nochmal 2 dicke Verlängerungen. Ich fange mal an mit Derrick Brown von den Panthers. 4 Jahre, 96 Millionen. Ungefähr 63 davon sind garantiert. Ist jetzt der vierthöchste Average sozusagen unter den Defensive Tackle. Da ist natürlich die Frage, als sehr, sehr guter Run-Stopper und wenig Pass-Rush-Upside inside. Ist das zu viel oder wollen die Panthers oder haben die Panthers hier andere Dinge in ihnen gesehen? Ne? Wir wissen natürlich nicht, was im Locker-Room abgeht, was er für ein Leader innerhalb des Teams ist, aber das ist schon eine gute Stange Geld.
Das ist anscheinend das, was sie Brian Burns dann nicht geben wollten. Sie haben sich dafür Derrick Brown entschieden. Ich war auch überrascht, dass sie diesen fetten Vertrag raushauen, aber aus Panthers Sicht, oder wenn ich da Fan wäre, dann würde ich sagen, na, wenigstens ein junger Spieler wird mal irgendwie gehalten. Ob er dann overpaid werden wir oder overpaid wird, werden wir dann sehen. Du sagst, ihm fehlt noch so ein bisschen die Rush-Zahlen zumindest, ne? Da ja, fällt er irgendwie noch so ein bisschen ab, aber ja, irgendwann musst du ja auch mal so eine Verträge raushauen, habe ich mir so gedacht, ne? Aber klar, im ersten Moment habe ich auch so gedacht, yo,
ja,
ist schon eine Stange Geld.
Genau, also nicht falsch verstehen, er ist halt ein anderer Spielertyp als jetzt diese 4, 5, 6 Defensive Tackle, die irgendwie auch eine höhere Production, was die Pressures und Sacks angeht. Er ist halt vorwiegend und überwiegend für die Tackles und für den Run verantwortlich. Und das hat natürlich auch seinen Value, aber er ebnet jetzt natürlich anderen Defensive Tackle da mit dieser Marke natürlich einen Weg. Schön für ihn, für wen es auch einen dicken Payday heute noch gab, kam raus, Erik, auch Josh Allen, nicht Josh Allen von den Bills, sondern der Verteidiger Josh Allen von den Jaguars, spielt nicht unter dem Tag, sondern hat den Vertrag jetzt verlängert, 5 Jahre, 150 Millionen, 88 davon sind garantiert und ist jetzt mit 30 Millionen pro Jahr der drittbeste Verteidiger, nur Nick Bosa und Chris Jones verdienen mehr.
Generell spannend, dass die ganzen getaggten Spieler viele lange Verträge jetzt unterschrieben haben, ne? Entweder bei ihren Teams, bei denen sie geblieben sind, oder per Trade dann ja auch, wie ein Brian Burns oder ein Jarius Sneed. Ja, Josh Allen, natürlich 30 Millionen auch oder 150 über 5 Jahre, ne? Das ist natürlich auch wieder eine Ansage, aber gut, er ist, muss man ehrlich sagen, in der Jaguars Front und da läuft ja auch noch ein First Overall Pick mit rum und alles. Ist er schon mit Abstand der größte Impact-Player und so bezahlen ihn jetzt die Jaguars auch, ne? Als ihren wichtigsten defensiven Spieler, so sehen sie ihn und dann geben sie ihm eben auch das Geld, um ihn ja an sich oder an sie zu binden.
Ja. Gut, das soll es hier kurz und knapp von den News gewesen sein. Wir wollen keine Zeit verlieren und weitermachen mit den College Prospects. Es sei denn, ich habe irgendwas vergessen, aber ich glaube, das war's, ne?
Nö, bei den
was auf dem Zettel gehabt?
Bei den News nicht, aber bevor wir reinstarten, können wir ja nochmal wieder so einen kleinen Ausblick geben auf unsere Teams, ne? Was wir uns da vielleicht erwarten oder wie da die Depth aussieht gerade.
Genau, das können wir gerne machen. Wollen wir mit deinen Eagles anfangen?
Können wir gerne machen.
Ja, ich glaube, ich starte sonst mal, habe ich mir auch notiert und das ist eine spannende Klasse, finde ich, wo sie am oder schon einen Need haben. Und das ist im Backfield. Also ich finde, die größte Prio im Draft sollte ja schon auf Cornerback liegen, beziehungsweise dann auch ein bisschen weiter nach vorne auf Safety oder Linebacker, aber erst in den späteren Runden, weil ich finde, an der Line hast du ja trotzdem noch junges Personal im Kader. Gehst du damit?
Prinzipiell gehe ich eigentlich damit, dass die Eagles das Wichtigste erstmal gemacht haben und ihre Starter schon mal adressiert haben und da auch ein bisschen was über die Free Agency gemacht haben, ne? Mit einem CJ Gardner-Johnson, mit einem Devin White, mit einem Bryce Huff. Das ist ja auch das Wichtige. Klar, dein First-Round-Pick, wenn du auch einen hohen hast, der sollte vielleicht schon Impact Starter Day One sein. Ansonsten kannst du vielleicht auch ein bisschen gamblen oder auf was zocken, dass der sich 1-2 Jahre entwickelt. Schauen wir jetzt zum Beispiel mal bei Nolan Smith, der vielleicht oder von dem man hört, dass der sehr hoch im Kurs steht bei den Eagles. Bin ich sehr gespannt auf nächste Saison.
Waren aber, wir ja auch, ne? Also das muss man auch ja, sagen. Ne?
Aber eben in seiner Rookie-Saison erstmal nicht so abgeliefert, wie man es vielleicht erhofft hätte. Deswegen bin ich da erstmal zufrieden, weil das Traumszenario ist ja nun mal im Draft, dass du nicht nach Need pickst, sondern am besten Best Player Available oder bei Positionen, die im nächsten Jahr oder vielleicht in 2-3 Jahren Need werden könnten, da schon mal junges Talent reinholst und gerade auf Skill-Positionen dir Talent reinholst, damit du günstige Verträge holst. Und da sind die Eagles erstmal in der vernünftigen Position. Natürlich wünsche ich mir noch irgendwie einen Edge-Defender, der zweite Edge. Klar, Bryce Huff und Josh Sweat, aber dann die Nummer 3, Brandon Graham, wissen wir alle, steht auch kurz vorm Retirement. Also da sollte nochmal junges Talent rein. Bin ich mir aber auch sicher, dass Howie Roseman nicht ohne einen Defensive End aus dem Draft gehen wird. Und dann ist es ganz klar, was du gesagt hast. Also in den früheren Runden sollte man auf jeden Fall auf Cornerback gehen. Da gibt's auch gute Spieler. Muss ja im Endeffekt kein Starter sein, sollte sich aber so entwickeln, dass er James Bradbury ersetzen kann. Spätestens nach dieser Saison. Und ich möchte einfach jetzt gerne mal einen Linebacker-Pick haben. Hm. Und wenn es in Runde 3 bis 5 ist, aber einfach, dass man mal wieder einen jungen Linebacker, weil Nakobe Dean leider ja verletzungsanfällig ist. Ich hoffe, dass er mal fit bleibt und da sein Potenzial ausspielen kann. Aber dass wir da einfach mal irgendwie einen jungen Spieler mit reinwerfen können ins Roster, der vielleicht in 2-3 Jahren als Starter übernehmen kann. Und aufgrund der Sidney Brown-Verletzung, bei der man nicht weiß, wie lange das noch dauert, glaube ich, sollte auch ein Safety irgendwo noch mit aufs Roster der Eagles gepackt werden.
Ja. Hast du eigentlich alles gesagt? Zu den Eagles. Überleg gerade, ob mir noch was einfällt. Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zur Defensive-Tackle-Situation. Das ist ja auch im Draft eine spannende Klasse. Wie du hast es ja vor ein paar Wochen schon mal eingeordnet, grob. Aber da auch nochmal vielleicht ein früher Day-3-Pick oder so. Wie würdest du das einschätzen? Für die Rotation zumindest?
Ja, generell die Line halt, ne? Bei der Line denke ich mir, dass da auf jeden Fall früh an Tag 3 oder Ende Tag 2 da nochmal ein Pick reingesteckt werden könnte, weil da kann man auch Depth auf jeden Fall gebrauchen, das ist nun mal so. Aber die Starter-Spots sind, glaube ich, immer noch für Jordan Davis und Jalen Carter gesetzt und das ist auch in Ordnung. Und dann werden wir mal sehen, wo da die Reise hingeht. Aber wir kennen Howie Roseman, die beiden Lines sind im Endeffekt das Wichtigste. Mhm. Also auch, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, auch ein O-Line-Pick würde mich hier überhaupt nicht überraschen, um da dir junges Talent einfach reinzuholen. Ja.
Und bei Minnesota ist es im Prinzip genau vice versa. Da sind die Probleme und die Needs up front. Und umso weiter man nach hinten geht, umso besser sieht es eigentlich aus. Ich fange sonst mal hinten in der Secondary an. Klar musst du natürlich gucken, dass du neben Byron Murphy, wenn sich ein Caleb Evans und Andrew Booth nicht stabilisieren können, dass du da vielleicht auch nochmal einen Pick reinstellst oder rein investierst. Du musst natürlich gucken, dass du auch irgendwo auf Safety nochmal aktiv bist, weil es wird wahrscheinlich auch die letzte Saison von Harrison Smith, zumindest ist es zu erwarten. Und dann muss man halt gucken auf Linebacker, wenn ich da mal weitermache kurz. Ich hoffe es natürlich, aber es kann natürlich auch sein, dass ein Ivan Pace vielleicht sein Niveau nicht halten kann und neben ihm ist ja Jordan Hicks nicht mehr da. Man hat sich zwar mit, Blake Cashman ja ne, verstärkt, der wahrscheinlich den Starter-Posten übernimmt, macht mir aber jetzt, stand jetzt noch nicht so sehr Bauchschmerzen, sondern wirklich upfront. Ich denke, du siehst es genauso, ne?
Absolut, also wir gehen ja alle davon aus, dass die Vikings noch was abgeben werden in diesem Draft von dem, was sie haben. Und sie haben ja schon nicht ganz so viel. Und dann sollte man die Defensive Line adressieren. Und dann muss man einfach an Tag 3 versuchen, da Shots zu nehmen und zu hoffen, da noch Talent zu finden. Wir kennen es, die Defensive End und Defensive Tackle Klassen sind von Natur aus auch immer tief und gut besetzt, weil sich die NFL da jetzt einfach auch hinentwickelt hat. Und alleine, was die Depth angeht, brauchen die Vikings hier noch was. Und ist im Endeffekt das perfekte Szenario dafür, hier junges Talent reinzuhauen. Wenn man dann noch irgendwo die Chance hat, vielleicht auf Safety was zu machen, das sehe ich auch so. Das hatte ich mir auch noch als kleine Sache mit Harrison Smith aufgeschrieben. Aber beim Linebacker-Core, da glaube ich, da wird sich nichts ändern. Da hat man das jetzt einfach, also da ist Ivan Pace gesetzt, Blake Cashman wird daneben sein und man hat ja noch Brian Asamoah, Kamu Grugier-Hill, ja, die natürlich jetzt nicht die Starter sein werden, aber denen du Snaps geben kannst. Vielleicht packst du da noch, nee, ich glaube nicht, dass man da einen mit reinpackt. Also ich sehe es auch so wie du, wenn dann Safety und der Rest sollte eigentlich alles up front gehen, egal ob End oder Tackle.
Und wir haben es ja letztes Jahr gesehen, also klar, er hatte wenig Spielanteile, aber dass er das Roster gemacht hat, war ja eine Überraschung. Andrew Carter, den wir ja von Army letztes Jahr sehr mochten, wo wir genau ein Jahr, wenn wir nochmal zurückspulen, gesagt haben, gib diesem Jungen ein Jahr und dann werden wir mal gucken, wenn er das Roster macht. Und er hat ja das Roster sogar gemacht und hatte in den einigen Spielen in der Garbage Time ja zumindest auch Spielanteile. Und wir haben und auch die Vikings haben damals gesagt, wir müssen diesem Jungen wahrscheinlich ein ganzes Jahr geben. Und mal gucken, vielleicht ist das ja ein Spieler, der vielleicht ein bisschen Production haben kann in der Rotation. Und dass man das dieses Jahr wiederholt, werden wir mal gucken. Aber das vielleicht so der kleine Überblick zu den möglichen Baustellen von Philly und von Minnesota. Und ich glaube, So wie wir es letzte Woche gemacht haben, sollten wir in der Defense auch mit der wichtigsten Position anfangen. Für die meisten ist es halt, sind es halt die Edge Rusher. Und da natürlich generell mal die Frage an dich vorweg vielleicht. Kann man vielleicht auch dann zu Defensive Tackle und so weiter weiterspinnen. Wie wichtig ist dir die Production und die Playing Time im College? Gehst du da sehr drauf auf Zahlen? Hast du dich mehr mit dem Tape beschäftigt und mit den Meinungen anderer Experten? Und vor allem, wie sollten das die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen einordnen, wenn die sich selbst mit ein paar Prospects beschäftigen? Also ist das 1:1 in die NFL übertragbar?
Also in erster Linie, ich orientiere mich an vielen Big Boards erstmal. Klar, die Top Prospects, die hat man einfach schon auch viel, viel öfter gehört und so weiter. Und dann habe ich jetzt mir dann die Spieler auch angeschaut und sehe dann das College. Und dann ist es mir erstmal wichtig, in welcher Conference spielen sie denn? In welcher Division? Was ist sozusagen die Competition? Weil ich habe nachher zum Beispiel einen Spieler, weil du ja so schön gefragt hast wegen Zahlen, der hat in einer Saison 21 Tackle for Loss gemacht. Das ist halt aber die Frage, würde er das gegen eine SEC-Line oder eine ACC-Line ausschaffen? Das ist halt immer super, super wichtig. Erstmal zu schauen, okay, den Spieler, was ist seine Competition gewesen? Dann, okay, ich kann die Competition einordnen, schaue ich mir mal die Production an und die dann auch über seine ganze College-Karriere. Mir ist wichtig, war er Starter? Wie lange ist er Starter? War er ein Transfer? Wie waren die Saisons? Hatte er vor 2 Jahren ein Hoch und hat jetzt abgenommen? Ist er jetzt zum Ende seiner College-Saison viel, viel besser geworden? Oder war er vielleicht sogar in 2 oder sogar 3 Jahren als Starter super konstant mit hohen Zahlen? Und dann habe ich ja schon mal so eine gewisse Vorstellung und dann schaue ich mir Tape an, um dann für mich so ein bisschen Stärken und Schwächen rauszusuchen. Das habe ich dann gemacht und dann schaue ich mir noch, muss ich sagen, so Draft Reports oder Draft Profiles an, so vom Bleacher Report, The Athletic, und schaue so ein bisschen und lese so ein bisschen quer. Habe ich da was gesehen, was die auch gesehen haben, und dann mache ich da so ein bisschen so einen Haken hinter. Mhm. Oder bin ich irgendwo ganz, ganz anders, und dann überlege ich und dann gucke ich vielleicht nochmal in 1-2 andere Tapes rein, weil wir ja nur diese YouTube-Tapes haben und selbst bei denen muss man ja noch viel differenzieren, ne? Und so gehe ich im Endeffekt rein und dann passiert sowas wie Bo Nix letzte Woche, dass ich mich in den verliebe und oder eben den ein oder anderen Crush auch mal finde. Also da gehe ich so ran. Ich weiß nicht, wie machst du es im Endeffekt?
Ja, also bei mir ist es ein kleines bisschen anders, dass ich natürlich schon Big Boards und eine Top 10, Top 15 von Analysten gesehen habe, aber die habe ich immer nicht so vor dem inneren Auge, sondern ich mache mir meistens immer so eine Reihenfolge, wenn ich alle Spieler gesehen habe, und dann vergleiche ich danach. Also das ist so, wie ich daran gehe. Alles andere, da stimme ich dir aber völlig zu. Also viele, das sagen wir in der NFL auch immer, wir müssen auch bisschen die Zahlen, die neben den großen Zahlen stehen, berücksichtigen. Also ich gucke nicht nur auf Sacks oder, sondern vor allem Tackle for Loss ist so eine Statistik, oder auch Pressures, die so ein bisschen gerne manchmal stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist mir fast ein bisschen wichtiger. Und mir ist bei der Defense fast bei allen Positionen aufgefallen, dass das so ein bisschen anders ist als bei der Offense. Es gibt natürlich Highlight-Tapes von vielen Spielern, aber die sind so ein bisschen für mich oder für mich wird das Play da immer ein bisschen länger dargestellt. Also ich finde das immer gerade bei den Edge-Rushern und auch bei den Defensive-Tacklen schön zu sehen, wenn so ein Play 4, 5, 6 Sekunden geht, wie er sich in dieser ganzen Zeit bewegt, in der Tasche sozusagen, in der gegenüber des Quarterbacks zum Beispiel. Weil bei den Receivern zum Beispiel ist es so, okay, man sieht einfach den Ball in der Luft und man sieht den Receiver beispielsweise den Ball fangen. Also wenn man nicht diese All-22-Perspektive hat, ist das da manchmal schwierig. Das ist halt vor allem bei Defensive Tacklen und Edge-Rushern besser zu sehen, finde ich.
Aber das ist wiederum dann in der Secondary ein bisschen schwieriger.
Richtig, macht. Genau. Das ist dann genau das Gleiche. Um so ein bisschen den Einstieg mal zu finden, generell jetzt mal alle defensiven Positionen mal betrachtet. Hast du hier einen Crush oder Crushes oder Sleeper gefunden generell?
Generell schon, ja. Also nicht auf allen Positionen, muss ich sagen, aber mir sind schon so ein, zwei Spieler ins Auge gefallen. Zumindest einer, bei dem ich nicht glaube, dass er gedraftet wird, aber den ich echt gemocht habe. Das ist jetzt auch bei den Defensive Ends. Und dann im Endeffekt noch ein paar Spieler, bei denen ich sage, okay, Tag 3, die könnten auf jeden Fall auch einen Impact vielleicht irgendwann mal haben in der NFL.
Ah, schön. Also ich habe zwei, ist My Guys, das Wort hat mir gefunden, einen auf der Defensive Tackle Position und einen auf der Linebacker Position. Also deswegen bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht haben wir auch jemanden gleich, wobei ich denke, dass beide meine Spieler auf jeden Fall in den mittleren Runden gedraftet werden sollten. Zumindest wenn man den anderen, was heißt anderen, Analysten glauben sollte. Ich würde mich jetzt nicht als Analyst bezeichnen wollen, um Gottes Willen. Aber ja, das vielleicht mal so zum Einstieg und wir können dann ja gerne einfach mal nahtlos anfangen, wenn du magst, mit den Defensive Ends. Ich gucke mal ganz kurz auf meine Liste. Ich habe mir 2, 4, 6, 8, 9 etwas genauer angeguckt und mir auch hier so ein paar Reports rausgeschrieben. Und auch hier fand ich es gar nicht so leicht. Im Prinzip ähnlich wie letzte Woche mit den Running Backs. Wer ist denn überhaupt die Nummer 1, wenn man das ranken wollen würde? Wir machen es nicht ganz so. Weil auch hier ist es schon so, dass für viele NFL-Defenses was dabei sein sollte, was das Scheme angeht, was den Body-Type angeht, was auch das Risiko angeht bei einigen Spielern, ne? Verletzungsgeschichten und so weiter, da werden wir gleich noch zu kommen. Aber fang doch sonst gerne mal an mit ein, zwei Namen, die du hier vorstellen möchtest, wer dich vielleicht begeistert hat oder auch, ja, möglicherweise auch enttäuscht hat, wo oder der bei anderen vielleicht ein bisschen höher ist.
Ich gehe auf jeden Fall mit deiner Meinung mit, dass es auch nicht so diesen einen krassen Outstanding Defensive End gibt, der alle überragt. Aber ich habe drei Spieler, bei denen ich ganz klar sage, dass sie in Runde 1 gehören, die mir auch wirklich richtig gut gefallen haben. Jetzt im Endeffekt so ein bisschen in meinem Kopf gerankt, das ist einmal Laiatu Latu von UCLA, der mir wirklich richtig gut gefallen hat, denn Jared Verse von Florida State und Dallas Turner von Alabama.
Dann
Das sind meine Top 3, die ich auch ganz klar, die wir meiner Meinung nach auch in Runde 1 hören werden. Ich würde am liebsten dann mit Laiatu Latu anfangen. Zwei volle Saisons als Starter bei UCLA, hat dabei 23,5 Sacks produziert, 5 Fumbles, 2 Interceptions. Und was mir bei ihm sofort aufgefallen ist, der einfach immer an der Line of Scrimmage einfach aufrecht dasteht. Und das zeichnet ihn so aus, in dem Sinne, dass er eine super Post-Snap-Vision hat. Also der hat ja wirklich Plays, wo er auf einmal in Coverage droppt und dann eben die Interception abfängt. Und deswegen ist er für mich das beste Prospect in dem Sinne, weil er so universell einsetzbar ist an der Defensive Line. Gefühlt kann er sogar Mike Linebacker spielen und deswegen fand ich ihn da richtig, richtig toll, weil er einfach einen beeindruckenden Speed hat und diesen Speed dann, sobald er dann auch irgendwo ankommt beim Tackle oder beim Quarterback, er auch wirklich beeindruckend in Power umsetzen kann. Also das ist mir aufgefallen. Er hat jetzt zwar zwei volle Saisons als Starter gespielt bei UCLA, aber was mich natürlich stutzig gemacht hat, war, dass er bei der University of Washington, wo er vorher war, da wurde er vom Medical Staff retired mit einer Nackenverletzung.
Erklär nochmal kurz, also er hat es eigentlich im Prinzip ein Verbot bekommen, weiterzuspielen. Er hat ja seine Karriere quasi auch dort beendet, so kann man es sagen, ne?
Genau, und bei UCLA hat man es anscheinend anders interpretiert, ich weiß es nicht. Und die beiden Saisons hatte er jetzt auch keine Verletzungsprobleme, hat da als voller Starter gespielt, aber sicherlich für das ein oder andere Front Office, wenn man so früh oder sein First-Round-Pick für ihn investieren sollte, vielleicht eine Red Flag. Aber wie gesagt, so Größe, Athletik und Schnelligkeit, da finde ich ihn top-notch. Das Einzige ist, er antizipiert ab und zu mit seiner Vision Post-Snap und dadurch spielt er jetzt nicht diszipliniert. Dadurch gibt es manchmal Plays, die gegen ihn gemacht werden, aber er hat mir schon richtig, richtig gut gefallen auf Tape.
6 Fuß 4 groß, 261 Pfund. Ich versuche immer mal noch mal so ein bisschen zu ergänzen, dass ihr vielleicht noch mal so ein paar Zahlen generell bekommt. Und das ist auch der Punkt, der mich da auch ein bisschen positiver stimmt, als man es vielleicht in der Presse mitbekommt. Diese zwei vollen Saisons, die er jetzt gespielt hat. Viele haben diese Situation ja, oder kommt die Situation vielleicht ein bisschen von dem Jalen Phillips bekannt, der ja auch quasi im College Medical retired ist, damals von UCLA rübergegangen nach Miami.
Zu den Hurricanes, ne?
Genau, und auch ne, ein Edge Rusher gewesen, der ja, glaube ich, an 15 oder 16 dann zu den Dolphins ging und bisher auch eine super NFL-Karriere spielt. Ist mein Nummer 1 Edge Rusher, also ist auch mein, mein Top Edge Rusher. Ich würde ihn relativ bedenkenlos, wenn wir mal das medizinische ausklammern, in der Top 15 bzw. 20 draften. Da gebe ich dir recht, es gibt nicht diesen Myles Garrett oder diesen vielleicht auch damals Jadeveon Clowney im Draft, der unbedingt Top 5 oder sogar Top 3 oder ein First Overall Pick wird. Aber ich finde schon, es ist vor allem in der ersten und auch bis Mitte zweite Runde sind so 6, 7, 8 Prospects dabei, die auf jeden Fall Starter-Potenzial haben. Ne? Lass uns gerne nochmal über die anderen reden.
Ja, also an Tag 2 gibt es auf jeden Fall eine Liste. Also lass uns erstmal auch Jared Verse und Dallas Turner abarbeiten. Dann können wir noch ein paar weitere Namen droppen, die auch früher genannt werden sollten. Ja, Jared Verse, Florida State, müssen wir natürlich drüber reden, über die Björn Werner University, ne, dass da ein Defensive End wieder rauskommt. Auch 2 Jahre als Starter. Was mir bei ihm am besten gefallen hat, und da glaube ich, das ist seine größte Stärke, da ist er allen anderen gegenüber voraus, ist sein Get-Off. Also, wenn der Ball gesnappt wird, wie der den Turbo zündet und da aus dem Stand rauskommt, wahnsinnig gut. Nutzt seine Hände erstklassig, um Matchups zu gewinnen, und überpowert dadurch auch gerne. Und was bei ihm halt richtig gut ist, was sozusagen die Schwächen sind, das können, glaube ich, Defensive Line Coaches und auch das Training in der NFL und auch gegen, ja, einfach größere, stärkere Linemen. Ihm fehlt noch so ein bisschen das Moveset. Also er hat nicht ganz so viele Moves, um Verteidiger aussteigen zu lassen. Und er ist auch noch nicht der Elite-Athlet. So als reiner Rusher. Nur das Rushing. Da ist er, glaube ich, der Beste in der Klasse. Aber er müsste noch ein kleines bisschen zulegen. Aber das sind so Treats, bei denen ich sage, okay, dafür sind NFL-Coaches halt auch im Staff. Um genau dieses dann aus ihm rauszuholen. Und deswegen ist er für mich, wie du jetzt Lato als Top 15 oder Top 20 Pick eingenommen hast, da würde ich ihn auch hinpacken.
Ich auch. Man darf nicht vergessen, der kam erst zur University, der war vorher Tight End bei Albany, einem ganz, ganz kleinen College, also hat quasi in der Saison 2020 dann 40 Pfund Muskelmasse raufgepackt, um erstmal überhaupt diesen Frame zu kriegen. Wiegt auch, ich sag mal in Anführungsstrichen nur, es gibt etwas schwere, 254 Pfund. Da gebe ich dir völlig recht mit dieser ganzen Nutrition- und Ernährungsgeschichte, die in der NFL einfach auf allerhöchstem Niveau sein wird.
Auch Weight Room und
alles. Kann der vielleicht nochmal 10 Pfund draufpacken. Er hatte 31 Bench Presses, was absolut absurd ist. Im Combine ist eine 4-5-8 gelaufen. Also Athlet, klar, er kann vielleicht noch ein bisschen athletischer werden. Das aber zum Beispiel ein Spieler, der dann auch in der guten Conference, ich glaube, in 3 Jahren in Folge immer mindestens 9 Sacks raufgepackt hat. Also wenn man ein Freund von Statistiken ist, ist das auch jemand, der einen hier und da auf jeden Fall aufgefallen sein sollte. Vor allem in der vergangenen Saison, als Florida State ja ungeschlagen durchging, dann nur, ich glaube, im Bowl verloren hatte. Ansonsten hast du alles gesagt, es ist ein Pass-Rusher, der vielleicht noch ein bisschen roh scheint als andere, aber der massig Spaß machen kann. Und Dallas Turner, wir können ja gerne mit dem nochmal weitermachen,
gerne.
Den ja viele so in der Top 10 als ersten Edge-Rusher vielleicht vom Board gehen sehen könnten. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, ich glaube, ich hatte ihn, ich habe ihn als meinen zweiten, ich habe ihn ein bisschen über Jared Verse. Das liegt einfach damit, dass er für mich, das liegt einfach auch an der Geschichte von Jared Verse, diese Position schon länger spielt, und das sieht man auch auf Tape. War Freshman All-SEC 2021, also hat als Freshman schon 8,5 Sacks gehabt und in 15 Spielen gespielt. Ich glaube, letzte Saison auch mal 10 Sacks, 14,5 Tackle for Loss und ja, bei der Nick Saban Uni Alabama, das pusht natürlich auch immer noch mal so ein bisschen. Ich denke mal, den wirst du auch noch locker in Runde 1 haben, ne?
Locker, ja. Also wenn oder du
die Experten auch.
Ja. Also wenn du 3 Jahre in der SEC produzierst, letztes Jahr die, also jetzt nicht die 2023er Saison, sondern die 2022er Saison, ein kleines bisschen runtergegangen in der Production, aber da war halt auch noch ein Will Anderson da. Das darf man nicht vergessen, ne? Und dann hatte er jetzt einfach eine brutale Saison, du hast es angesprochen, die Zahlen von ihm. Und was bei ihm im Gegensatz zu Latu und Verse noch ins Auge sticht, ist, dass sein Trademark ist, dass er ein krasses Move-Arsenal hat. Also, was der schon an Moves, Pass-Rush-Moves rausholt, um Tackles, Guards, Center zu schlagen, das ist schon aller Ehren wert. Und sein Bull-Rush ist auch richtig, richtig gut. Was bei ihm ein bisschen für Probleme sorgt, ist der Run. Mhm. Da ist er eher so, ja, eher nicht seine Stärke. Und manchmal ist es auch so, dass wenn er mit Power ein Lineman ihm mit Power entgegenkommt, dass er ja da so ein bisschen rausgenommen wird, weil seine Füße dann irgendwie nicht die besten sind. Aber trotzdem, du hast es angesprochen, Nick Saban, Alabama, SEC, das ist ein Runde 1 Prospect und der wird auch Spaß machen.
Ja. Ich glaube, dann können wir noch über zwei Robinsons sprechen, weder verwandt noch verschwägert.
Chop und Darius.
Genau, Chop Robinson von Penn State und Darius Robinson packe ich hier mal mit rein. Sind zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie du es siehst, so meine Nummer 4 und Nummer 5. Ich bin gespannt, ob du noch jemanden höher hast.
Chris Braswell von Alabama.
Ja, hab ich dann auch noch. Wobei ich wirklich sagen würde, Stand jetzt glaube ich, dass Chop Robinson eher eine Chance hat, in Runde 1 zu gehen und vielleicht ein Darius Robinson in Runde 2 rutschen kann, aber sagst uns gerne nochmal was zu den beiden oder ob du jemanden anderen, ja, Chris Braswell hast du gerade angesprochen, noch höher hast.
Also Chop Robinson hat eben dieses Ceiling, diesen Ceiling-Vorteil, ne? Da könnte noch einiges gehen und da zockt vielleicht der ein oder andere Ende Runde 1 drauf, vielleicht sogar mit einem Uptrade, um da eben den 5-Year-Option sich noch für ihn zu holen, eben auf einer Elite-Position Defensive End. Hab ihn auch gut gesehen. Ich muss sagen, bis auf die drei Top, die wir jetzt gesagt haben, da habe ich nicht mehr groß gerankt, sondern ich habe sie mir angeschaut und da sind mir zwei Spieler aufgefallen, die vielleicht an Tag 2 gehen könnten, die mir gefallen haben. Das ist einmal Marshawn Kneeland von Western Michigan. Das ist ja einfach ein geisteskranken Körper, den der hat, den er noch nicht ganz so zu 100% weiß einzusetzen. Aber ich sag dir, unter NFL-Coaching hat er eine Chance auf vielleicht sogar mal ein Defensive End Nummer 1 zu werden in einem Team. Also der bringt eigentlich alles mit und kommt halt von Western Michigan. Also von daher,
in der Mac gespielt, ne?
Ja, so, also von daher, da ist vielleicht Potenzial da. Und ein weiterer Spieler, der mir richtig gut gefallen hat, das war Austin Booker, der Defensive End von Kansas. Das ist für mich so das klassische Upside-Talent, ne? Hatte vor dieser Saison nur einen College-Start und ist jetzt aber einer der besten Defensive Ends gewesen in der Big 12. Und bisschen skinny, aber wenn der noch was draufpackt, ich glaube, Da geht richtig was. Ja, und ansonsten eigentlich so die Big Board-Kandidaten, die ich mir noch angeguckt habe, ne? Adisa Isaac von Penn State, Jonah Ellis von Utah, Braylon Trice von Washington und dann noch Gabriel Murphy von UCLA. Also fällt auf jeden Fall auf, dass wir auch hier ein, zwei Pärchen dabei haben, ne? Von Universitäten.
Ja. Austin Booker ist auch bei mir sehr hoch. Nummer 6 ist er. Du hast es gesagt, der hat nur circa überhaupt 500 Karrieresnaps, also das ist mega wenig gespielt im College. 6'4", 240, aber hat enorm Upside, da gebe ich dir völlig recht. Hatte letztes Jahr 8'6", wenn man und 12 Tackle for Loss. Genau, Chris Braswell hattest du angesprochen, den habe ich mir auch nochmal notiert auf meiner Liste. Eines von diesen Pärchen, ne, war gegenüber auf der anderen Seite auch bei Alabama dann, ne?
Genau, Dallas Turner.
Genau,
und hat da auch ganz gut produziert, sollte eigentlich auch in Runde 2 oder 3 gehen, also den sehe ich auch ganz klar an Tag 2.
Genau, da war halt irgendwie so ein bisschen das Problem, dass er, ja, seit 2020, da hatte er geredshirtet, also hat er nicht gespielt, aber seit 21 dann hinter den großen Katzen war, ne, Will Anderson, dann war viel, auch natürlich auf Dallas Turner, die Augen, aber so ein bisschen sneaky. Chris Braswell könnte sich als gute Nummer 2 auf jeden Fall auch in der NFL etablieren, aber auch eher, wie gesagt, für 4 Jahre, ich glaube 4 Jahre waren es bei Alabama, nur knapp über 1200 Snaps. Das ist nicht so ganz viel, von daher Ja, ich gucke noch mal ganz kurz. Chris Bestwell ist meine Nummer 2, 4, 6, 8. Also hinter Booker und Nieland, die finde ich auch noch ein bisschen besser. Brayden Trice hast du genannt. Ja, ist dir noch ein Late-Round-Crush auf der Defensive-End-Position über den Weg gelaufen?
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube, für die ersten beiden Tage haben wir zumindest alle genannt. Ein Spieler, der vielleicht noch einen Tag 2 rutschen könnte ganz am Ende, aber ich eher einen Tag 3 sehe, das ist Mohamed Kamara von Colorado State, der wirklich unglaublich beweglich ist und an der Line explosiv mit unfassbaren Motor, ist aber halt ein reiner Pass-Rusher, also der darf eigentlich nur bei klaren Passing-Downs aufs Feld. Mhm. Aber für eine NFL-Rotation eigentlich richtig gut. Und dann habe ich einen Spieler gefunden, Division 1 FBS von den James Madison Dukes. Ein Spieler, der wahrscheinlich nicht gedraftet wird, leider, weil er eine schwere Knieverletzung hatte nach 9 Spielen. Das ist Jalen Green.
Mhm. Stell ihn uns mal vor, ja.
15,5 Sacks und 21 Tackle for Loss in 9 Spielen. Hatte gegen Marshall ein 5-Sack-Spiel.
Bestimmt, weil Rashan Ali nicht geblockt hat, oder?
Wahrscheinlich, ganz genau. Und der hat einen unfassbaren Motor. Also wirklich, da kann ein Play 15 Sekunden gehen, der ist immer noch im Full Speed und 10 Sekunden später beim nächsten Pass Rush ist er wieder da. Klar, ich habe es gesagt, Division 1 FBS, das ist nicht die stärkste Konkurrenz, aber 1,85 groß, 111 Kilo. Könnte ein Third Down Spezialist werden in der NFL. Und vielleicht kriegt er da einen Platz, weil der kann eigentlich jeden Tackle schlagen. Und das hat mir so ein bisschen, das fand ich richtig, richtig cool. Das hat Spaß gemacht, sein Tape zu gucken. Aber er ist ganz klar, das ist ein Spieler, der nicht vor Runde 6 gehen würde, wenn er überhaupt geht, aufgrund einer leider Knieverletzung nach dem 9. Spiel.
Okay.
Hast du irgendeinen Late Rounder?
Nee, bei den Edge Rushern tatsächlich nicht. Wie gesagt, bei mir habe ich 2 My Guys, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, also einen bei den Defensive Tackle und einen bei den Linebackern. Meine Liste ist auch soweit abgegrast. Hast du noch einen? Ansonsten lass uns gerne weitergehen zur nächsten Positionsgruppe und das sind dann die Defensive Tackle Inside. Weil da gibt es auch einige spannende Kandidaten und da bin ich mal wirklich gespannt, wie du sie so einschätzt. So ein bisschen von der Reihenfolge, du hast ja auch letzte Woche es schon eher so aufgebröselt, dass du sie nicht klassisch rankst. Ich habe es auch mir nur in meiner Fantasie hier mal aufgeschrieben. Und dann bin ich halt, wie gesagt, gespannt, wie du meinen My Guy siehst, weil ich kann mir vorstellen, dass du ihn zumindest in der Liste hast. Aber lass uns vielleicht mal mit den ein, zwei Namen anfangen, die ganz, ganz hoch im Draft gehen sollten. Denn da habe ich einen Spieler von Illinois und von Texas. Du auch?
Dann haben wir die beiden gleichen. Aber ich finde es schon mal spannend, dass sein My Guy eher später gehen soll, weil genau das wäre meine erste Frage gewesen. Mit wem wollen wir anfangen? Brian Murphy oder mit Jason Newton?
Ja, es wäre schon witzig. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Minnesota mit 2 Byron Murphys in die Saison gehen könnte. dem Cornerback und Byron Murphy the Second. Ja. Würde natürlich in Minnesota überragend passen. Scheint für die meisten und auch für mich tatsächlich der beste Defensive Tackle in der Klasse zu sein. Da muss man aber wirklich ein bisschen unterscheiden, weil auch hier ist es wirklich krass, wie unterschiedlich die Typen sind. Weil sein College-Mate, über den wir sicherlich auch gleich noch sprechen werden, Tavondre Sweat, wiegt ungefähr 70 Pfund mehr als er. Also Byron Murphy, undersized, 6 Fuß, 297 Pfund, ist relativ wenig für einen Defensive Tackle. Aber wir sehen es ja und wir haben es ja in den News auch schon besprochen, Erik. Die NFL entwickelt sich so ein bisschen mehr dahin, dass sie mehr Pass-Rush-Upside in der Mitte haben wollen. Und das bringt halt Byron Murphy schon mit. Er war nicht ultra produktiv, gar keine Frage, aber es ist einer, der halt die Pocket von innen penetraten kann und der einfach für Druck sorgen kann. Und klar wird er, vor allem wenn man Richtung Double-Teams vielleicht gucken würde, und von der Size wird er seine Limitation haben in der NFL, aber gerade so diese Athletik, 4-8-7 im 40-Yard-Dash, das ist schon ein Spieler, den sehe ich so in den 20ern spätestens vom Board gehen. Ich weiß nicht, wie hoch oder tief du ihn hast.
Ich habe sie auch beide als First-Round-Talent. Was ich bei Byron Murphy, du hast es angesprochen, er hat vielleicht Probleme gegen Double-Teams. Ich habe sein Tape geguckt und dachte mir auch so, ja, passt undersized, Defensive Tackle, nicht ganz so viel auf den Rippen, vor allem wenn du T'Vondre Sweat daneben siehst. Und dann muss ich sagen, selbst Double-Teams hat er aber bewegt. Also mit seiner Technik, jegliche Art von Blocks, gutes Pad-Level, hat er auch gegen Double-Teams nicht die Riesenprobleme. Also hat er auf jeden Fall auf seinem Tape richtig, richtig toll gezeigt, was er kann. Guter Get-Off, war oft im Backfield und schnell im Backfield zu sehen. Hat ja auch 8,5 Tackle for Loss. Und also einfach ein toller Run-Stopper dadurch auch. Ne? Ich habe mir im Endeffekt so als größte Schwachstelle bei ihm aufgeschrieben, wenn er jetzt so pure rusht, dann benutzt er seine Füße, nachdem er Kontakt aufgenommen hat, nicht mehr gut. Also wenn ein Guard relativ gut gesettet ist im Oberkörper und ihn auf Brusthöhe dann angreifen kann, dann versucht er sehr, sehr viel mit dem Oberkörper nach vorne zu lehnen oder mit den Händen, also aus dem Oberkörper mit den Händen zu spielen. Und die Füße bewegen sich nicht weiter. Sowas, was wir vielleicht vom Running Back kennen, wenn er sagt, wenn Kontakt ist, immer weiter tippeln sozusagen, immer versuchen. Das macht er nicht ganz so gut und das sieht dann auch so aus, als wenn er unbeweglich wäre, weil er eben im Oberkörper unterwegs ist und die Hüfte gar nicht mehr bewegt. Aber Byron Murphy ist auf jeden Fall ein Prospect, was ich auch in Runde 1 sehe. Ich habe ihn ein bisschen unter Jason Newton.
Mhm, spannend, okay.
Aber weil sie meiner Meinung nach zwei verschiedene Typen von Defensive Tackle sind. Er schafft es, die Linemen richtig gut zu bewegen, auch Double Teams. Jason Newton ist da ein bisschen anders unterwegs. Aber ja, Byron Murphy sehe ich auch in Runde 1.
Jason Newton können wir auch noch mal kurz vorstellen. Einige Stats, ein bisschen größer, 6'2", hat auch über 300 Pfund. Auch mit über 300 Pfund ist er eine 4,95, glaube ich, also auch ein absoluter Vollathlet. Und hatte eine krasse Production jetzt in der 23er-Saison, finde ich. 7,5 Sacks, 8,5 Tackle for Loss und vor allem auch 43 Pressures. Das ist absurd für einen Defensive Tackle in nur, ich glaube, 12 oder 13 Spielen waren es. Ja, die Fragen natürlich, auch hier Double Teams oder wenn gute Guards ihn beiseite schieben wollen, wie da seine Reaktion ist. Aber das ist, du hast völlig recht, auch für mich ein Spieler, der in Runde 1 gehen sollte. First Team All. Fighting Illini in der ACC?
Und ja, ich glaube schon,
ne? Illinois, ja. Auf jeden Fall, die letzten zwei Jahre wurde er da auch, wurde das auch gementioned, also wurde festgestellt und ja, ein super Defensive Tackle Prospect auf jeden Fall auch.
Das mit den Double Teams ist der größte Unterschied zwischen Byron Murphy und ihm. Er wird bei Double Teams eigentlich komplett ausgeschaltet. Dafür lässt er im One-on-One, hat kein Lineman gegen ihn eine Chance.
Da hat er mir auch gefallen.
Also unfassbar. Und was der für einen Motor hat, also Wahnsinn. Coverage Sacks kamen da einer nach dem anderen reingeflogen in seinem Tape. Also lange im Down, immer noch richtig athletisch unterwegs. Er hat mir einfach so super gut gefallen. Also du hast dir die Snaps angeguckt und das war so, ja, dir ist immer Jason Newton aufgefallen. Schnell um die Linemen rum, sie immer mit Push- oder Pull-Moves, egal was, hat er sie geschlagen. Im Run ist das alles auch vollkommen in Ordnung und 3 Jahre absolut produktiv gewesen bei Illinois. Also da fand ich ihn richtig, richtig stark und ja, ist für mich ein Spieler, der in Runde 1 gehen sollte auf jeden Fall.
Wer folgt so für dich danach? Wen hast du noch auf dem Zettel? Gibt es da einen, der in Runde 1 noch rutschen könnte oder gucken wir dann eher an Tag 2?
Vielleicht rutscht er rein, man muss ihn aber mögen. Das ist Braden Fisk. Ich fand ihn ja, also das ist ja so ein Spieler, der ist ja irgendwie so ein Hybrid, der ist ja nicht so ein klassischer Defensive Tackle im Endeffekt. Also der hatte ja auch einen überragenden Combine.
Ja.
Hatte ja nach seinem Transfer aus der MAC im Endeffekt ja in der ACC auch tolle Zahlen, ne? 43 Tackles und 6 Sacks hatte er letztes Jahr. Und eben dieser Combine, das, was wir beim Combine gesehen haben, das zeigt auch sein Tape. Also Roverall, einfach ein toller Athlet, ein Movement-Set und ist einfach richtig, richtig schnell. Auch so ein, fast wie so ein Coast-to-Coast. Also der kann halt alles mitgehen. Was natürlich bei ihm ein Problem ist, ist die Run-Defense. Das ist halt wirklich ein Problem. Und bis auf den Speed ist da nicht viel, viel mehr, was er im Repertoire hat. Aber auf Tape macht er auf jeden Fall Spaß. Ob er aber so diszipliniert ist im Scheme, das weiß ich vielleicht, oder das kann ich wahrscheinlich nicht einschätzen, kann vielleicht nicht so sein, aber er fällt auf jeden Fall auf.
Ja, schön. Also das ist meine, auch meine Nummer 3. Ich habe es ja so ein bisschen gerankt, wie gesagt. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Was ich nämlich fand, ist, du hast es gesagt, er hat 5 Jahre bei Western Michigan gespielt und dann hat er sich der Herausforderung gestellt, nochmal zu transfern. Und da konnte er quasi seine Leistung bestätigen, beziehungsweise konnte in der stärkeren Conference dann sein Spiel gewissermaßen auch Stempel aufdrücken, weil man darf das nicht vergessen. Wir haben ja vorhin über Jared Verse gesprochen und er spielt ja in der gleichen Defense zusammen mit ihm. Und ja, ich glaube 9 Tackle for Loss, die kann ich vielleicht hier nochmal nennen, die gehörten dazu. Und dementsprechend habe ich Brayden Fisk hier auch. Und ja, denke mal, dass wir ihn aufgrund auch des Combines meiner Meinung nach auch in Runde 2 sehen werden, weil diese Position halt immer wichtiger wird. Deswegen habe ich ihn auch relativ hoch. Ich bin gespannt, wen du sonst noch so hast, weil ich versuche hier so ein bisschen um meinen MyGuy rumzuschippern. Mal gucken.
Ja, lass uns mal kurz noch über T'Vondre Sweat reden. Mhm. Ich hatte ihn generell jetzt nicht ganz so hoch. Wurde ja jetzt mit DUI gefunden, ne? Driving Under In.
Lass uns mal auf Deutsch sagen. Also er wurde mit Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt.
Bisschen Krach gerade mit Englisch, genau. Das wird sein Draftstock wahrscheinlich noch um einiges drücken, ne? So kurz vorm Draft. Also könnte dann vielleicht sogar an Tag 3 rutschen. Oder denkst du, an Tag 2 würde er noch kommen?
Dafür ist sein Profil wahrscheinlich zu einzigartig. Das ist ein Spieler, den man so als klassischen Defensive Tackle vielleicht auch auf Nose sieht mit 6'4", 366 Pfund. Große, lange Pranken hat er auch. Den habe ich mir so ein bisschen zur Brust genommen. Also, okay, das klingt ein bisschen falsch. Der ist bei mir auch ein bisschen gefallen, gerutscht. Ich habe ihn, glaube ich, als Nummer 5 oder Nummer 6 Defensive Tackle nur, weil ich glaube, dass der vielleicht Teams in der NFL Probleme machen könnte und ihn auch Teams vom Board nehmen könnten, weil ich habe ja sehr intensiv auch den Combine verfolgt. Und da hat er auch so sehr merkwürdige Interviews gegeben und meinte auch, ja, die Leute, die werden die wären gemindblowt, wenn er seine 40 Yard läuft. Ich glaube, er ist eine 5,30 oder so gelaufen. Warte mal, lass mich mal gucken. Ich habe es mir nochmal rausgesucht. Eine 5,27. So, also so ein bisschen, wenn man es nur von außen sieht, wirkt es ein bisschen großmäulig. Keine Ahnung, wir stecken natürlich nicht drin und haben auch nicht die Interviews verfolgt. Aber das jetzt noch die Geschichte, mit dass er mit Trunkenheit am Steuer dort erwischt wurde. Also Character-wise könnte das ein Issue sein. Grundsätzlich muss ich aber sagen, wenn ein Team einen dicken, großen Defensive Tackle sucht, der vor allem für den Run verantwortlich sein sollte, dann sollte man ihn draften. Die Frage, die ich aber habe, und das ist so, könnte so ein bisschen das Problem sein, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er halt jeden Snap spielt. Wir kennen das von großen, dicken, also dick im Sinne von schwer, ne? Ja. Schweren O-Linern, dass denen auch öfter mal die Puste ausgehen könnte.
Defensive Linern.
das macht mir so ein bisschen Sorgen, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass der aus den Top 100 rutscht oder so.
Okay, gut, dann ist er ja im Endeffekt noch in
Runde 3
vielleicht. In Runde 3, Anfang 4. Ja, ich habe noch so 3 Spieler, bei denen ich glaube, dass sie Möglichkeiten haben, an Tag 2 noch zu gehen. Das ist einmal Rook Ohoro von Clemson. Das ist dein MyGuy?
Ja, das ist mein MyGuy.
Dann lass uns den noch kurz aufspannen. Dann lass uns mal mit dem beenden, weil den fand ich auch spannend. Ein Chris Jenkins von Michigan und ein Brandon Dawless von Oregon. Das sind so die Spieler, die haben mir alle gefallen. Und dann so die restliche Klasse. Ja, okay. Dwayne Carter von Duke ist okay. McKinley Jackson von Texas A&M ist okay. Habe ich kein Problem in Runde 4 oder 5 mit. Und dann hast du ja auch noch dieses LSU-Trio, ne? Aus Ringo, Smith und Jefferson, die ich alle so ab Runde 5 bedenkenlos nehmen würde. Ja. Also da fand ich sie wirklich gut. Ich weiß nicht, außer Ohohoro. Hast du da noch irgendeinen gesehen? Weil dann kannst du gerne mit dem abschließen. Der war nämlich wirklich ein spannendes Prospekt.
Ist schon wieder Weltklasse. Also man könnte auch denken, dass als ich meine Notizen geschrieben habe, du hinter mir saßt, weil ich habe genau die gleiche Reihenfolge gefühlt. Also ich habe auch Chris Jenkins, vielleicht ein, zwei Worte noch zu dem. Den fand ich halt auch spannend und kann mir vorstellen, dass der Ende Runde 2 oder so gehen könnte oder Anfang Runde 3 vielleicht. Ist der Sohn von Chris Jenkins Senior, der in der NFL viermal im Pro Bowl war, und den würde ich aber eher so als klassischen Runstopper sehen, und das hat aber Value, weil auch sehr quick, 4.91 ist er gelaufen, 6 Fuß 3 und 300 Pfund übrigens schwer, und war natürlich sicherlich vielen auch bekannt oder bekannter dadurch, dass er in der Michigan Defense gespielt hat. Also ein Spieler, der natürlich jetzt auch eine National Championship gewonnen hat, kreiert dadurch vielleicht ein bisschen mehr Hype noch für sich selbst. Die Production, die war dann nicht ganz so da, aber ich finde, bei guten, soliden Runstoppern, also die man so in der NFL kennt, ich glaube, da sollte man dann auch ein bisschen weggehen von den College-Stats, meiner Meinung nach. Ja, Rook Ororo, ich spreche es einfach bewusst schnell aus mit dem zweiten Bier im Hals. Ich glaube, sonst könnte man ja mal ein Spielchen machen, sagt den Namen fünfmal in Folge. Das ist ein Spieler, in den habe ich mich so ein bisschen verguckt, weil ich kann mir vorstellen, dass den viele so als maximalen Rotational Guy sehen. Ist eine 4.89 gelaufen mit seinen 6.4 und 294 Pfund. Ist in Nigeria geboren, mit 8 Jahren rübergekommen in die Staaten. Und hier ist halt auch wieder das Ding. Hat halt seit 2019 bei Clemson gespielt, einem hochklassigen College auch. Ist dann für den, also im Jahr 21 zunächst für den verletzten Brian Breesy, den wir inzwischen auch in der NFL kennen, dann reingekommen und hatte dann 22 und 23 vor allem dann viel, viel mehr Spielanteile. Und bei dem gefällt mir einfach so, dass er sich inside so schnell bewegen kann. Also diese Quickness, die er mit den Füßen hat, die hat mir bei Ororo sehr, sehr gut gefallen. Und was ich gut finde, ist, sobald er irgendwie diesen, also wahrscheinlich liegt das auch in der DNA von diesen nigerianischen Spielern, sobald sie irgendwie diesen Quarterback im Auge haben, wollen sie den zu Boden bringen. Und irgendwie diesen Effort, den darf man nicht außer Acht lassen. Das hat mir bei ihm wirklich sehr gut gefallen. Größtes Problem, wahrscheinlich mit das größte Problem, was er auch gegenüber den anderen hat. Wir haben ja schon öfter hier angedeutet, dass die Probleme mit Double Teams haben. Das war bei ihm sehr, sehr krass der Fall. Also wenn der so Double Teams gesehen hat, war der oft aus dem Spiel. Und die Instinkte bei ihm sind noch nicht so sehr ausgeprägt. Ich habe jetzt leider nicht recherchieren können, ob er erst später mit dem Football angefangen hat. Es wirkt so ein bisschen auf dem Feld, dass er vielleicht später erst zu der Sportart gekommen ist, das weiß ich nicht. Aber wenn die Vikings in Runde 3 Rook Ororo draften würden oder so, wir haben ja die Defensive Tackle Position als Need angesehen. Ja, das, ich glaube, da kann man auch mal 2 Minuten verlieren hier.
Ja, absolut. Sind wir gespannt auf jeden Fall, wo die Jungs gehen, die wir jetzt genannt haben. Wie gesagt, ein Late Round Crush oder so habe ich irgendwie nicht gesehen. Du ja, nee, du ja auch nicht.
Weiter sonst, nee.
Ja, lass uns zu den Linebackern gehen, weil die sind ja, wie ich schon am Anfang der Sendung angesprochen habe, für mich sehr, sehr interessant, weil ich mich sehr darüber freuen würde, wenn irgendeiner von denen, die ich jetzt nenne, bei den Eagles landen würde. Es gibt für mich einen Spieler, den mag ich total gerne. Aber ich glaube, da werden die Eagles nicht zupacken, weil er nicht Tag 2 überleben wird. Und das ist Peyton Wilson, der North Carolina State Linebacker, Redshirt Senior, dieses Jahr 138 Total Tackles, 17,5 for Loss, 6 Sacks, 3 Interceptions, 6 Pass Deflections, 2 Fumble Recoveries, 1 selber geforced und auch noch ein Touchdown dazu. Ist einfach ein Spieler, den du überall auf dem Feld siehst. Zone Coverage Linebacker, der wirklich die Augen des Quarterbacks lesen kann. Hat die Athletik dazu, hat die Beweglichkeit dazu, um dann auch in diese Passfenster zu kommen, die er sieht. Und dann Sideline to Sideline Speed. Absurd. Also wirklich richtig, richtig klasse. Was bei ihm ein Problem ist, ist natürlich, er hat eine sehr, sehr lange Verletzungsgeschichte, die geht bis in die Highschool zurück. Könnte viele Teams abschrecken. Aber gut, vielleicht an Tag 3 mal schauen. Gegen Tight End ist er halt aufgrund seiner Statur, er hat so ein bisschen eine Sprinterstatur, finde ich, könnte er vielleicht ein Mismatch sein in der, ja, jetzt in der neuen NFL, ne, da kommen ja schon athletische Tight Ends, wenn du dir so einen Travis Kelce anguckst, der ist ja schon ein Hühne. Ich meine, gut, das ist auch einer der besten, die es gibt, aber, ne, wenn, das, da bewegt sich der Prototyp ja hin und hat deswegen beim Tackling dieser auch Probleme und lässt da einiges an, Yards after Catch, so auch im Run-Blocking angreifbar. Aber ist ein moderner Linebacker einfach für mich, der durch Second Level fliegen kann und dir da Plays machen kann. Also wirklich ein Spieler, den ich mir überall in der NFL bei jedem Team vorstellen kann.
Ja, ist auch mein Nummer 1 Linebacker. Habe ich auch, kann ich nur bestätigen. Hat er den Bednarik Award gewonnen. Ich glaube, das ist der beste Linebacker im Land. Nee, das ist der Butkus Award, oder?
Nee, Butkus war was anderes, glaube ich. Aber es
ist genau, aber auf jeden Fall ist er noch ACC Defensive Player of the Year geworden in 23. Du hast es gesagt, mit 4-4-3 auch eine tolle 40 gelaufen. Ich habe mir die immer nur rausgeschrieben, wenn sie mir sehr positiv oder sehr negativ rausgestochen ist. Also das hat er dann auch bei den Tests sozusagen bestätigt. 6'4", 233 Pfund, perfekte Maße meiner Meinung nach. Und bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo Peyton Wilson landet in der NFL. Und du hast es gesagt, ich glaube, ein Grund, warum man mit ihm nicht in Runde 1 rechnen sollte, bin mal gespannt, ob einer von uns beiden Linebacker trotzdem in Runde 1 packt beim Mock, sind die Verletzungen. Du hast es gesagt, Kreuzbandriss war unter anderem dabei und eine schwere Schulterverletzung. Auf der anderen Seite, dafür sind ja die Combines da, ne, um Medical Tests zu machen. Ich habe jetzt aber nichts weiter gehört. Ich habe vorhin gesagt, bei Linebacker habe ich auch einen My Guy und deswegen bin ich mal gespannt, ob du den auch in deiner Liste hast. Ich habe insgesamt hier nur 5 Kandidaten rausgeschrieben, weil ich finde, so nach einer möglichen Runde 4 oder 5 ist es mir schwer gefallen, was heißt gute Linebacker zu finden, aber mich haben dann von wenigen Linebacker das Tape sehr begeistert. Wie ist es dir da ergangen bei der Positionsgruppe?
Geht mir tatsächlich genauso. Ich habe auch nur 5 jetzt richtig mir angeguckt. Muss aber auch sagen, in den 3 Jahren, in denen wir den Draft zusammen machen, die Linebacker-Position ist auch schwierig, weil, guck dir College-Tape an, viel Basic-Laufspiel, viel kurze Routen. Dieses Mismatch, wie es Brock Bowers im College dann, sag ich mal, dazu bringen kann, das siehst du im College nicht so oft. Da gibt's klare oder einfachere Passing-Konzepte. Also ein Linebacker, muss man auch sagen, fällt gar nicht so sehr auf dem College-Tape. Deswegen sind die auch immer schwierig zu beurteilen und natürlich der Positional Value. Klar, wir haben letztes Jahr einen Linebacker in Runde 1 gesehen. Aber ich alleine vom Positional Value wird es wahrscheinlich auch eher nicht dazu kommen. Aber Peyton Wilson hat, finde ich, wenn dann die Möglichkeit dazu, vielleicht irgendein Team, was ich komplett in ihn verliebt habe, da zu nehmen. Weil, wie gesagt, er da wirklich einiges an Trades hat. Ich habe 2 Linebacker als nächstes, die ich so in der modernen NFL und das, was von einem Linebacker auch verlangt wird, nicht mehr diese harten, schweren Tackle-Monster, die da den Run stoppen, sobald der da irgendwie in Richtung Second Level kommt, nämlich Edgerrin Cooper von Texas A&M und Junior Colson von Michigan, die beide wirklich, ja, sagen muss, die in diesem Route verteidigen von Tight Ends oder Running Backs da wirklich sehr, sehr gut sind und da ihre Trades mitbringen. Da haben die beiden mir wirklich gut gefallen.
Dann können wir sonst gerne erstmal über Edgerrin Cooper nochmal kurz sprechen, weil Junior Kurz ist mein Linebacker, mein Guy. Also tatsächlich hast du ihn relativ früh auf deiner Liste, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt die Linebacker-Klasse nicht so sehr tief ist. Aber ich fange mal mit Cooper an von Texas A&M. Ja, 84 Tackle, 17 for loss und 8 Sacks, also für einen Linebacker in der guten Conference bei Texas A&M wirklich eine tolle Production gehabt in der SEC. Ist die Frage eher Outside-Linebacker oder Inside als Mike? Was mir bei ihm ganz gut gemacht hat, dass wenn Gaps aufgegangen sind, er diese auch attackiert hat. Also es gibt ja so einige Linebacker, die verpassen eher dann mal die Chance für einen Tackle. Das ist
oder auch warten.
Oder gerne. Warten, ne? Der schießt dann auch wirklich rein und das merkt man auch in seinem Spiel. Gegen schwerere Running Backs, habe ich mir hier aufgeschrieben. Hat er auch mal das eine oder andere Tackle verpasst? Also das ist eher die Frage, ist er eher gut gegen Pass-Catching Running Backs, die zu Boden zu bringen? Oder ist das nur ein Gefühl, was ich hatte? Ist auch eine gute 40 gelaufen mit 4,5,1, 6'2", 230 Pfund, vielleicht nochmal kurz dazu gesagt. Das ist auch mein Nummer 2 Linebacker und ich mache mal sonst gerne weiter. Würde über Junior Colson nochmal kurz ein paar Worte verlieren wollen.
Sehr gerne, mach deinen Take.
Genau, das ist halt mein Linebacker, My Guy geworden, den ich schon in Runde 3 sehen würde. Auch hier, vielleicht liegt es auch an der Geschichte, auch interessant. In Haiti geboren, dort 9 Jahre gelebt und als Waise dann quasi in die USA gekommen, wurde dort adoptiert und hatte jetzt vor allem im letzten Jahr 95 Tackles bei Michigan, also hat auch die National Championship gewonnen. Und ist ein Linebacker, den du klassisch inside ausstellst, hat ein tolles Profil, was so Size und Stärke angeht. 6'2", 238 Pfund, also perfekt eigentlich. Hat eher so die Stärke darin, auch diese Sideline-to-Sideline-Range anzugehen. Inside, also als klassischer Inside-Linebacker, den du auf den Tight End stellst, sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt. Aber das ist halt auch wahrscheinlich, ich vergleiche das jetzt gerade mit Ororo, auch er ist einer, der spielt durch Schmerzen, das ist ihm völlig egal, der ist in jedem Play halt dabei und so eine Spieler mag ich einfach, also wahrscheinlich liegt es eher daran. Ja, er hat so ein bisschen das Problem, was ein Adrian Cooper nicht hat, dass er auch hier und da mal eine Chance hat, ein Play zu machen, da ist er dann ab und zu mal vorbeigesaust, aber ich finde, vielleicht ist das so ein Trade oder so ein wie soll ich es nennen, so ein Charakterzug, den man vielleicht noch besser teachen kann. Aber Junior Colson hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist, glaube ich, mein Nummer 4 Linebacker. Einen habe ich noch davor. Mal gucken, ob du ihn gleich noch hast. Aber ja, schön, dass du ihn genannt hast, auf jeden Fall.
Ja, die beiden, die ich noch auf der Liste habe, die sind dadurch aufgefallen, dass sie eher nicht so stark gegen den Run sind, aber im Blitzing oder Rushing da auch ihre Stärken haben. Das ist einmal Jeremiah Trotter Jr. von Clemson und Maris Liufau von Notre Dame. Das sind die beiden, die ich noch habe. Und ich muss dann sagen, die Linebacker danach, da ist mir keiner ins Auge gestochen, bei denen ich sage, okay, würde ich cool finden, wenn der gedraftet wird, sondern die würden dann einfach vom Board gehen und ich würde mal sagen oder schauen, wohin da die Reise geht. Aber die beiden, die sind mir noch aufgefallen, die werden auf jeden Fall auch irgendwo ihren Draft-Spot bekommen.
Ja, den einzigen, den ich noch habe, ist Cedric Gray von North Carolina, von den Tar Heels, den hatte ich mir hier noch notiert. Aber auch eher ein Spieler für Tag 3 und das muss man wirklich sagen. Ja, da fand ich es dann auch ein bisschen schwer von diesen Ende Tag 2, Anfang Tag 3 Prospects, ne, die vermutlich gehen könnten, groß gutes Tape zu finden. Also von daher vielleicht die Empfehlung an euch da draußen, wenn ihr noch ein bisschen mehr in diese Spieler oder euch von den Spielern angucken wollt, die wir gerade genannt haben, geht da mal selber rein, guckt mal bei YouTube, weil ich finde auch, so was Linebacker angeht, da gibt es, glaube ich, so wie ich vielleicht einen höher bin bei so rangy Linebackern, gibt es halt vielleicht auch Leute, die diese Linebacker, die mehr in der Mitte des Feldes sind, vielleicht besser finden. Ne? Von daher ist, glaube ich, auch so ein bisschen Geschmackssache und so wird es halt bei den Teams auch sein. Ne? Gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zur nächsten Position. Wir sind jetzt ungefähr bei knapp einer Stunde 10, Erik, das passt ganz gut. Haben jetzt noch zwei wichtige Positionen, über die wir sprechen wollen und ich denke mal, wir gehen zur nächsten Premium-Position, oder? Weil das muss man sagen, da ist auch gut was los, auch für viele Geschmäcker was dabei, deswegen, ich guck mal ganz kurz, die Rede ist von den Cornerbacks, ich guck mal ganz kurz, wie viele ich mir da detailliert angeguckt habe, also 2, 4, 6, 8, ich sag mal über so 10 könnte ich ein bisschen mehr sagen, aber ich denke mal 7, 8 sollten eine Möglichkeit haben, in den ersten beiden Runden zu gehen, wie siehst du die Klasse?
Ich habe mir auch natürlich viele Cornerbacks angeguckt, einfach weil es eine super wichtige Position in der heutigen NFL ist und habe für mich so eine Fünfergruppe rauskristallisiert, die First-Round-Potenzial hat und einen Tag 2, vielleicht auch Tag 3 Crush. Und dann gibt es einfach viele Corner, bei denen ich einfach sagen würde, wenn die dann in Runde 3, 4, 5 gehen, das ist völlig in Ordnung, sich die aufs Roster zu holen. Ich finde, also ich habe von den First-Round-Spielern einen, den ich richtig gut finde, bin mir aber sicher, und ich würde gerne mit ihm anfangen, dass er für mich ganz klar die Nummer 1 wäre, wenn er sich nicht das Wadenbein gebrochen hätte. Mhm. Und das ist Cooper DeJean, der Cornerback von Iowa.
Oder DeJean, man weiß es
oder
nicht.
Oder DeJean.
Genau. Ich habe immer DeJean gehört, aber...
Okay, genau, ja, weil die Amerikaner das wahrscheinlich nicht aussprechen können, genau, deswegen ist es DeJean. Also das, was man auf Tape von ihm gesagt hat, gesehen hat, also das hat schon, das war schon richtig stark, ne? Also ich habe das da gesehen, fand, der hat, also der sieht aus, wie ein Cornerback aussehen muss in der NFL, oder? Also die Größe für seine Position, hat eine Elite-Topspeed, der hat alle Movements, eine Supervision, um früh im Prozess auch die Route zu erkennen. Und dann kommt ja noch dazu, dass er auch ein unfassbarer Returner ist.
Genau, also gut, Elite muss man sehen. Es gibt ja hier auch einige, die eine 4-3 laufen, die ist ja nicht gelaufen. Aber Cooper DeJean hatte jetzt, glaube ich, vorgestern oder vor 3 Tagen von den Iowa Hawkeyes sein Pro Day, weil er war jetzt wieder freigegeben für Activities und da ist er eine 4-4-7 oder sowas gelaufen. Also schön für ihn und auch für die Coaches, die ihn sehen konnten, dass er testen konnte. Und er hat, glaube ich, auch Cone und Shuttle gemacht. Da hat er sehr, sehr gut getestet. Also scheint wieder auf dem absoluten Top-Level athletisch zu sein nach der Verletzung. Du hast es gesagt, also Ball-Skills sind toll. Frame ist toll. Auch er hat einen sehr, sehr guten Recovery-Speed. Kann jede Route mitgehen. Ich habe ihn als Nummer 3. Ich habe noch 2 drüber, aber ich finde Cooper DeJean, ich habe auch schon einen perfekten Platz für ihn im Mockdraft. Bin ja so ein bisschen am Basteln schon. Habe ihn in Runde 1. Sollte ein Top 20, Top 25 Spieler mindestens sein. Ich kann mir nicht groß vorstellen, dass der tiefer fällt, weil ich finde, er würde zu sehr, sehr vielen Teams passen. Oder gehst du da, oder wird es das anders
sein? Doch, total. Aber ich glaube, diese Verletzung könnte ihn echt runterspülen. Also, das ist es halt. Ansonsten, ich finde, wie gesagt, ich finde, er ist ein Top Prospect. Also, er bringt meiner Meinung nach alles mit. Seine Schwächen sind eigentlich nur seine Short Area Quickness, aber das sieht man halt auch eher im College, dass da Plays gar nicht so aufgeladen werden müssen, sondern dass da der Ball nach 1,5 Sekunden gefühlt, jetzt übertrieben gesagt, zum Receiver geht. Und da konnten die Receiver ab und zu mal Separation kreieren. Aber in der NFL werden Passkonzepte ja öfter auch mal ein bisschen länger gesetzt. Mhm. Also für mich, wie gesagt, wäre er die klare Nummer 1, wenn er nicht diese Verletzung hätte. Er hat mir schon am besten auf Tape gefallen. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es in Runde 1 schafft. Ja. Würde aber aus Teamsicht, ehrlicherweise, wenn ich mit den Medicals einhergehe und sage, der Pro Day hat mir jetzt gefallen, ich würde es auf jeden Fall riskieren, ihm da die 5-4-Option auch geben zu können.
Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube nur, dass 2 Cornerbacks, und deswegen habe ich sie ganz leicht vor Cooper DeJean gerankt für mich, diese klassischen Outside-Corner-Spots ein bisschen mehr ausfüllen könnten als er selbst. Und deswegen habe ich als mein Nummer 1 Cornerback Terrion Arnold auf meinem Zettel von Alabama mit 6 Fuß 196. Vielleicht fehlt ihm 1-2 Zentimeter, aber ich fand ihn schon sehr explosiv, sehr athletisch. Hatte halt auch eine sehr, sehr gute Production gehabt.
Absolutes All-Star-Jahr 2023.
Ja, auch ne, 5 Interceptions gehabt, auch 63 Tackles, also auch da finde ich, du hast ja auch einige Cornerbacks, wo du dir manchmal Sorgen machen musst, dass er sich gleich den Arm bricht, so ungefähr, das sehe ich bei ihm nicht. Ist ein Elite-Prospect und ist eine 4-4-5 auch gelaufen, das vielleicht nochmal ganz kurz zu erwähnen sein sollte, und den sehe ich auf jeden Fall als Top 15, Top 20 Spieler.
Hat einen grandiosen Top-End-Speed, muss man sagen, kann jeden Receiver übers Feld verfolgen. Und wo er sich im Gegensatz zu allen anderen Cornerbacks abhebt, das ist, dass er auch richtig, richtig gut im Running-Game ist und dort verteidigt. Du hast es gerade mit den Tackles angesprochen. Er spielt wirklich, hat einen sehr, sehr hohen IQ, bewegt sich smooth übers Feld, gute Hüften. Weshalb ich ihn nicht an 1, ich habe sogar 2 Spieler noch vor ihm, so ein bisschen. Das ist, dass mir sein Tackling generell, obwohl er hohe Zahlen hat, nicht so gut gefallen hat, weil er in Off-Coverage seine guten Hüften gar nicht so einsetzt. Er lässt da oft viel Separation und einfache Completions zu. Und dann kommt es da auch gerne mal zu Yards After Catch. Mhm. Und das war so, ja, das könnte ihm gegen richtige Ankle-Breaker oder schnellere Receiver, gerade auf NFL-Niveau, vielleicht ein, zwei Mal dann größere Completions kosten. Aber wir brauchen nicht drum rumreden. Also guck dir sein Resümee an. 2023 First Team All-American. 2022 und 2023 First Team SEC. Und er war 2022 All-American Freshman. Also ist ein richtig, richtig tolles Prospect. Und wie gesagt, eben auch ein SEC-Prospect. Und lass uns dann gleich mal den anderen Alabama-Spieler mit abhandeln, ne? Kool-Aid McKinstry war ja auch dann mit ihm zusammen, er war insgesamt 3 Jahre Starter, Terrion Arnold ja 2 bei Alabama. In der Rookie-Saison von Arnold war er noch klar der Nummer 1 Corner, hatte da auch 15 Pass-Deflections, hatte jetzt eher so ein Down-Jahr vielleicht, ne? Wenn man es im Gegensatz zu 2022 sieht, aber ist gut gegen den Run, kann Press-Corner spielen, er hat auch Qualitäten als Returner. Seine größte Schwäche ist das Balltracking. Also wenn er sich mal umdrehen muss oder über die Schulter irgendwie einen Ball verteidigen muss, was ihr manchmal seht, wenn ein Spieler so einfach den Arm lang macht, um irgendwie zwischen die Hände des Receivers zu kommen und da irgendwie zu stören, da habe ich fast gar keine Breakups von ihm gesehen. Trotz dessen, dass er eben in eine Saison vorher echt 15 Pass-Deflections hatte. Das ist so seine größte Schwäche. Ich weiß nicht, wie siehst du Kool-Aid McKinstry?
Ja, hast du eigentlich alles gesagt. Ich muss noch mal ganz kurz in sein Profil gehen. Ist ein bisschen kleiner halt mit 5'11", ne? Also gar keine Frage. Galt halt vor der Saison wirklich als klarer First-Round-Pick. Ich glaube, so kann man das sagen. Und durch das Down-Year befürchte ich so ein bisschen, dass er aus der ersten Runde rausgespielt wird. Aber vielleicht auch deswegen, weil halt Terrion Arnold auf der anderen Seite so ein gutes Jahr hatte, ne?
Also das, ja, das bedingt sich definitiv.
Gar keine Frage. Die Frage an dich vielleicht noch mal ganz kurz. Wie hoch hast du ihn? Würdest du ihn noch höher ranken oder gleich ranken auf einer Position wie vielleicht einen Quinion Mitchell und Nate Wiggins, über die wir gleich nochmal sprechen wollen? Also, wo genau siehst du Kool-Aid McKinstry, der natürlich einen coolen Vornamen hat, gar keine Frage?
Am Ende dieser Fünfergruppe als mögliches First-Round-Talent noch. Aber ich sehe ihn schon eher in Runde 2 rutschen. Mhm. Und weil sich Teams da, glaube ich, einfach sicherer sind, nicht diesen First-Round-Pick-Stempel ihm zu geben. Mhm. Weil du hast es gesagt, er Downier ist auch mit Gänsefüßchen ja, gemein, ne? Aber ja, ja, er hat schon so ein bisschen dann eben gegen Terrion Arnold abgestungen und das werden Teams sehen. Ist einfach so und deswegen glaube ich, rutscht er runter. Aber er gehört für mich in diese Fünfergruppe. 3 haben wir jetzt schon genannt, die in die erste Runde kommen könnten. Wer mir einfach richtig gut gefallen hat, das ist so mein Spieler. Das war Nate Wiggins, der Clemson-Corner, ein Big-Play-Momentum-Change-Corner. Und das sind so Cornerbacks, Long und Rangy, First-Team-All-ACC, zweifach gewesen. Ja, braucht noch etwas Gewicht, ne? 78 Kilo bei 1,85 Größe. Aber es ist einfach so, das ist ein Typ-Corner, den ich halt einfach feier. Der dir ein komplettes Spiel verändern kann, weil er einfach diese Big Play Ability hat. Er ist ein Monster in Zone Coverage, tolle Fußarbeit, kann Ankle Breaker verteidigen und ist auf diese Big Plays aus, die er dir einfach geben kann. Mit dieser enormen Armlänge, die er auch hat. Die setzt er gegen Press auch wirklich perfekt ein. Und dementsprechend bei Third Down habe ich da wirklich viele Pass-Deflections gesehen. Die Interceptions, die er hatte, waren einfach so ein Switch. Ist einfach ein Typ-Corner, der ein bisschen mehr gambelt, dir dadurch aber Plays machen kann. Das ist gleichzeitig natürlich auch seine größte Schwäche, dass er so gambelt, weil er natürlich auch mal geguckt werden kann. Mhm. Auch komplett. Ne? Aber für mich ist da dass der Ertrag ist höher als das Risiko, was er mitbringt. Und deswegen Nate Wiggins für mich Cornerback 1 in diesem Jahr.
Spannend. Das wäre meine Frage nämlich gewesen. Ich habe ihn Mühe tiefer. Er ist meine Nummer 4, weil ich...
Boah, schon. Also 1 und 4 ist schon ein Unterschied.
Ja, ist schon ein Unterschied. 4,28 Speed, also 4,28 ist er gelaufen in der Combine, aber diese 173 Pfund. Und ja, es macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich habe ihn auch als First Round Talent mit der Ende Runde 1, aber ich habe zum Beispiel Quinion Mitchell noch ein bisschen höher. Da kann ich mir aber vorstellen, dass du ein bisschen skeptischer bist, weil er vielleicht in der Mac spielt oder...
Nee, den habe ich tatsächlich. Du hast ja Terrion Arnold als deinen kompletten My Guy. Er gefiel mir besser. Obwohl er nur bei...
Nummer 2 auch.
Also obwohl er nur bei Toledo... Ja, dann haben wir ihn beide auf Wert 2. Mhm. Weil er nur bei Toledo gespielt hat. Sozusagen, klar, 3 Jahre als Starter, hat er aber 2022 2 Touchdowns, ne, bei 5 Interceptions, ist ein absoluter Ballhawk, 18 Pass-Deflections dieses Jahr gehabt und diese gute Vision, die er hat, ne, ich glaube einfach nur das Open Space Tackle, da ist er echt schwach, das muss man sagen, aber Second Team All-American, also das bei Toledo, der hat mir schon richtig gut gefallen.
Ja, das sagen jetzt auch viele Experten, dass du mit einem 4-3-5 Speed, den Quinion Mitchell hat, der konnte quasi mit den Receivern und mit den Quarterbacks in der Mac so ein bisschen spielen. Also es klingt immer so ein bisschen hart, aber klar, trotzdem, wir dürfen das nicht unterschätzen. Es ist ja trotzdem eine FBS-Schule. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn du so ein bisschen nitpicking bist und Spielern irgendwas absprichst, nur weil sie in der schwächeren Conference gespielt haben. Also Quinion Mitchell ist trotzdem ein super Prospect und sollte in jeder NFL-Defense mindestens ein Nummer 2 Cornerback sein. Und das wird er auch sein. 6 Fuß, 195 Pfund, alles in Ordnung. Und deswegen wird er auch Teams, die vor allem, ich gucke da Richtung Indianapolis oder Richtung Jacksonville, die einen GM haben, die immer auf Size, Speed, Athleticism gehen, die werden so einen Spieler auch höher als ein Terrion Arnold vielleicht haben. Ne?
Das darf man auch nicht falsch verstehen. Also wir nehmen uns hier jetzt nicht nur die SEC, ACC und Big 12 und so weiter raus. Das auf gar keinen Fall. Also Quinion Mitchell nicht falsch verstehen. Nur weil er in der Mac gespielt hat, ist trotzdem First-Round-Corner. Und sollte, denke ich, auch an Tag 1 gehen, würde mich auf jeden Fall überraschen.
Ja. Und dann können wir vielleicht nochmal so über 2, 3, 4 Namen reden, die auf jeden Fall locker in Runde 2, Runde 3 gehen sollten. Ich weiß nicht, ob du bei den Cornerback-Prospects dann auch nochmal später einen Late-Round-Crush hast. Ich habe mir hier noch 2 Spieler notiert, die ich ganz interessant fand. Kamari Lassiter von Georgia und auch Mike Sainristill von Michigan. Hast du die gesehen?
Ich habe mehrere mir angeguckt und das sind so, die ich mir dann aber nicht irgendwie groß notiert habe oder so, weil das sind solide, gute Corner am College gewesen, die alle ihre Stärken gezeigt haben, aber auch ihre Schwächen haben, die ich aber, dazu gehören die beiden auch, bedenkenlos in Runde 2, 3, 4 picken würde und wäre damit völlig zufrieden. Ja. Also ich weiß nicht, du kannst gerne noch die restlichen nennen, die du hast, weil ich habe mir dann im Endeffekt nur noch einen aufgeschrieben, der für mich ein Crush war.
Ich glaube, ich würde dann eher noch was zu Kamari Lassiter sagen, weil
gerne.
Von Georgia, der halt ein undersized Cornerback ist, aber der bei Kirby Smart in der Defense halt auch dann gespielt hat, wenn zum Beispiel als in der Saison, wo Kelly Ringo gespielt hat, als man ihn brauchte. 2021 hatte er 15 Spiele, alle 15 Spiele gemacht. Auch ein guter Special Teamer, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Letztes Jahr auch 37 Tackles, 3,5 for Loss, 8 Pass Breaks up. Ist halt die Frage, ob so ein Spieler dann eher Richtung Slot oder also Inside geht, weil auch da gibt es natürlich unterschiedliche Typen, die natürlich klassische Outside Corner sind oder mehr dann Nickel oder Dime dann spielen werden. Ne? Sonst sag gern, wen du noch mitgebracht hast.
Ja, ich habe so einen Tag 2, vielleicht auch Tag 3 Crush gesehen. Der hat mir wirklich gut gefallen. Das ist DJ James von Auburn. Mhm. Ist ein sehr, sehr erfahrener Corner, was wiederum dann wieder so ein Ding ist, kommt mit 24 in die Liga, sehen Teams vielleicht nicht so gerne, hat ja für Oregon schon 32 Spiele gemacht, bevor er überhaupt zu Auburn getransfert wurde, war dann der Starter und hat echt lange Arme, die eben in Press-Coverage auch gut eingesetzt werden, um da Pässe runterzuschlagen. Also der ist mir aufgefallen, dass er gerade am Catchpoint seine Stärken hat. Das Problem ist bloß, er muss dann auch da sein. Da war er halt nicht immer. Wenn er physisch am Gegner dran ist und das schafft, dann hat eigentlich kaum ein Receiver gegen ihn eine Completion gemacht. Aber ja, das ist halt das Problem. Ihm fehlt da auch so ein bisschen die Physis. Ja. Einfach, um das mitzumachen. Battles in der Route, das fehlt ihm einfach, da mitzuhalten mit den Besten und beißt dann halt auch gerne mal auf eine Route an, die gar nicht da ist. Aber wirft sich im Run-Game ins Getümmel. Also ein Spieler, den in Runde 4 oder 5, den würde ich für jedes Team da eigentlich auch bedenkenlos nehmen.
Dann vielleicht nur noch mal ein, zwei Namen zum Abschluss hier. Über Ennis Rakestraw, den kann ich euch empfehlen, euch noch mal anzugucken. Vielleicht auch noch ein TJ Tampa. Und Max Melton ist der Bruder von Bo Melton, der bereits in der NFL ist. Wahrscheinlich der spaßigste Spieler im Backfield, weil auch gut als Returner eingesetzt, hat ein paar Return-Touchdowns gehabt. Bei Rutgers spielt er. Also Max Melton, vielleicht von mir nochmal eine Empfehlung, für euch selbst in das Tape reinzugehen, weil das macht auf jeden Fall Spaß.
Gut, dann haben wir die einen Defensive Backs, denke ich mal, so hinter uns. Gehen wir mal zu denen, die eigentlich immer am Ende des Feldes stehen. Das sind die Safeties. Und da sind mir schon... ja, ein paar Spieler aufgefallen, muss ich sagen. 2, 4, 6, 7 habe ich mir so ein bisschen näher angeguckt und habe dann noch einen, den ich auch so als Tag 3 Prospect habe, den ich wirklich auch spannend fand. Aber ich glaube, das Top Prospect ist Tyler Newbin von Minnesota. Ne? 4 Jahre Starter dort gewesen, insgesamt 13 Interceptions gefangen und wenn du ihn so siehst, er ist schon eher so ein, er geht schon in Richtung Prototyp Safety, was man auch in der NFL sehen will, ne? Schnell an der Line of Scrimmage, ist dann da richtig gut gegen den Run, tackelt gut, ist in Underneath Coverage ein richtiger Ballhawk, also eigentlich top geeignet für einen Strong Safety. Und da sollte er auch eher seinen Platz finden in der NFL, weil als Free Safety tief im Feld mit Richtungswechseln, da hat er doch schon immer mal Probleme gehabt. Aber eigentlich mit dem, was er mir gezeigt hat, finde ich, kann er ein Starter sein in der NFL, ja. Auch schon früh, ja. Also auch als Rookie. Und deswegen traue ich ihm auch Runde 2 zu.
Ja, Anfang mit Runde 2 würde ich ihn auch sehen. Ich sehe ihn auch mehr upfront als Safety, also als Strong Safety, weil diese Ballhawk-Fähigkeiten, die sollte man nicht unterschätzen. Hat den Schulrekord in Minnesota aufgestellt mit seinen 13 Picks und ist halt ein absoluter Eiergeier. Und diese Stärken solltest du, glaube ich, auch in der NFL nutzen. Hat ein gutes Size, gutes Speed gehabt. 6 Fuß 1, 200 Pfund ist für einen Safety absolut solide, also was heißt solide, passt da perfekt rein. Und ich muss wirklich sagen, um das vielleicht hier nochmal so ein bisschen einzuleiten, also ich bin halt mit der Safety-Klasse bis auf 2 Spiele halt gar nicht warm geworden. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer getan. Bin mal gespannt, du hast ja gesagt, vielleicht nennst du noch ein paar mehr. Aber Tyler Newbin, also mich würde es auch nicht komplett schockieren, wenn ihn jemand ganz, ganz spät Ende Runde 1 picken würde. Aber da ist halt wieder die Frage Positional Value, ne? Weil da würden Teams eher auf einem Quarterback nochmal reintraden oder einen Edge-Defender oder so. Aber
Das ist glaube ich, das Problem. Weil wenn ich ihn mit Brian Branch vergleiche, den ich letztes Jahr als klares First-Round-Talent hatte, der dann ja in Runde 2 erst zu den Detroit Lions irgendwann in den 40ern gegangen ist, ne? Ja. Ist es wahrscheinlich genau das, was du sagst. Das Problem ist der Positional Value. Er ist für mich nicht das Prospect, was Brian Branch war.
Ja. Generell, also ich kann ja sonst mal ganz kurz weitermachen, erzählen, du hast noch was zu ihm. Ich habe nur bei einem Safety noch, den ich bedenkenlos in Runde 2 picken würde und dann ging es bei mir doch rapide runter, dass ich nur noch in Runde 3 bin. Sag mal, wen hast du so als nächstes?
Also, wen ich am Tag 2 eigentlich noch sicher sehe, das sind wirklich auch nur 2. Das ist einmal Javon Bullard von Georgia und dann Jaden Hicks von Washington State. Ich glaube, die beiden werden wir noch an Tag 2 hören.
Ja, also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ob du meine Laptop-Notizen hier schon gelesen hast. Es ist genau meine Reihenfolge. Also ich habe von Javon Bullard geredet, den ich noch als relativ sicheres Mitte in Runde 2 Prospect sehe und dann bin ich aber eher in Runde 3. Aber erzähl sonst vielleicht mal ein bisschen was zu Bullard, wenn du magst. Oder ich kann auch, mir ist egal.
Ja, mach gerne.
Javon Bullard von Georgia, Starter gewesen, 56 Tackles, 2 Interceptions auch gehabt. Finde ich auch immer nicht so mega unwichtig. Second Team All-SEC gewesen, 23. Ist für mich aber eher so ein Zone-Free-Safety-Typ. Also den würde ich eher hinten aufstellen, weil hinten in der Zone, da ist er für mich eher jemand, den ich da sehen würde. Sehr schnell, ich habe mir da nochmal seine Werte angeguckt, den 10-Yard-Split und auch 40-Yard-Dash war sehr, sehr gut, weil ich würde ihn ungerne up front mehr sehen, als Strong Safety oder so, weil ich finde, wenn er Receivern oder so folgen muss, da lässt er mir ein bisschen zu viel Separation zu.
Das war auffällig,
ja. Das ist mir aufgefallen. Und das Tackling, das habe ich mir noch notiert, warum er für mich nur in Runde 2 oder Ende Runde 2 Prospect wäre, das war mir auch immer nicht so sehr sicher. Aber auch hier wieder erfahrener Safety bei Georgia, bei einer großen Schule. Es wird einen Grund gehabt haben, warum er bei den Bulldogs gespielt hat. Ne? Also nicht, dass wir natürlich sagen wollen, dass alle Bulldogs, alle Spieler von Alabama oder Michigan in der NFL einschlagen werden. Aber sie haben natürlich einen gewissen Pedigree, den sie mit in die NFL nehmen können.
Ja, wir haben ja jetzt auch nicht gesagt, dass es der ultra-dominante Impact-Player, der den sein wird, der den Unterschied sofort macht. Wir haben ja im Endeffekt dann auch nur noch Jaden Hicks im Endeffekt vielleicht als Tag-2-Spieler, weil bei den nächsten bin ich mir gar nicht sicher, ob die es vielleicht überhaupt an Tag 2 schaffen. Du hast gerade Runde 2 gesagt. Und Javon Bullard würde ich da noch sehen vielleicht, aber in Jaden Hicks zum Beispiel jetzt auch nicht. Ja, der hat mir gutes Tape gezeigt, aber halt auch nicht überragendes Tape. Also das kann solider Safety sein in der Liga, der vielleicht ein oder zwei Jahre braucht oder der dann immer in der Rotation irgendwo ist, kommt natürlich auch auf die Safety-Sets an, die die Teams spielen. Aber das sind eigentlich, im Endeffekt habe ich 3 Spieler, die wir vielleicht in den ersten 2 Runden oder in den ersten 3 Runden sehen, weil das, was dann danach kommt, da bin ich mir nicht mal sicher, ob sie es an Tag 2 schaffen. Ein Cameron Kitchens von Miami, ne? Ein Kellen Bullock von USC und ein Sione Vaki.
Du bist ein Esel, ey. Mehr habe ich auch nicht.
Von Utah. Ja, dann habe ich aber, zwei, die du gar nicht hast.
Okay.
Ja. Weil einen, den ich an Tag 2 noch nehmen würde, weil ich fand ihn richtig gut. Das war Dadrian Taylor Demerson. Mhm. Der Safety von Texas Tech war da 5 Jahre lang und hatte in seinen letzten 3 Jahren auch 10 INTs. Und der hat die Klasse der Safeties im 40-Yard-Dash mit 4.41 angeführt. Also hat da richtig tollen Speed gehabt. Verschiedene Schemes, da kann er aufblühen. Also ein Spieler, der in der Rotation wirklich was zeigen kann und da richtig, richtig gut. Es ist ein Ballhawk, der die Augen des Quarterbacks lesen kann. Und was mich dann aber überrascht hat, als ich sein Tape gesehen habe, obwohl er eigentlich gut die Augen lesen kann, gegen Play-Action ist er richtig doll anfällig und die Routes der Receiver selber, da hat er auch Probleme, die zu erkennen. Also die ein oder andere deep Reception lässt er gerne mal zu, aber eigentlich ein Safety-Prospect, dadurch, dass du ihn scheme-wise viel einsetzen kannst, egal wo, den ich noch an Tag 2 sehen würde.
Okay. Ja, schön. Das waren auch die anderen 3 Spiele, die ich noch aufgeschrieben habe. Du hast mir jetzt noch einen vorgestellt, den habe ich auch auf meiner Liste, aber den habe ich nicht, da habe ich nicht so viel gesehen. Generell, also ich bin wirklich mal sehr gespannt. Das ist auch das Spannende am Draft, dass du jedes Jahr Positionen hast, die mal besser, mal schlechter sind. Also ich finde, in den letzten Jahren ist es besonders auffällig, dass vor allem Edge und Receiver sehr, sehr gut sind. Wobei dieses Jahr Edge in der Spitze nicht überragend ist, aber in Mitte, Ende Runde 1, in Runde 2 gut ist. Es gibt nicht diesen Elite Nummer 1 Prospect. Ich bin halt wirklich mal sehr gespannt, was Linebacker und Safety in den nächsten Jahren, was es da hervorbringt. Weil ich hätte wirklich Lust, mal so einen Linebacker Top 5 mal wieder zu sehen, so wie wir an Devin White, ich glaube, an 5 bei den Buccaneers gesehen haben. Da hätte ich schon mal wieder Bock drauf, weil ich finde gerade diese Position Linebacker oder Box Safety, was heißt, es geht mir so ein bisschen zu schlecht weg in der NFL, aber die Vikings haben auch so lange Jahre außer Harrison Smith da niemanden gehabt, so weißt du, und der wird jetzt bald in Rente gehen, also das ist so eine Position, Linebacker bei Philadelphia, brauchen wir nicht diskutieren, das wird unsere Teams immer beschäftigen.
Ja, das wäre echt cool, da mal also muss ja nicht mal Top 5 sein, sagen wir mal ein Top 10 Prospect, einfach einer, der so heraussticht für diese Positionsgruppe, die einfach ja, unter dem Positional Value leidet, wie ein Bijan Robinson letztes Jahr zum Beispiel, bei dem man sagt, okay, das ist ein krasses Talent einfach, der wird seinen Weg in der NFL gehen, aber wir wissen, das wird nicht First Overall Pick werden. Im Endeffekt wurde er trotzdem sehr hoch von den Falcons gedraftet, aber klar, das wäre mal cool, bei den Safeties und Linebackern so einen Prospect zu haben. Ich würde gerne die Safeties noch nicht ganz abschließen. Mhm, ich habe noch einen mitgebracht. Jalen Simpson von Auburn hatte dieses Jahr 4 Interceptions, dazu noch einen 87-Yard-Touchdown. Nicht falsch verstehen, ist für mich ein klares Tag 3 Prospect. Aber warum man ihn auf jeden Fall nehmen sollte, er ist der perfekte Backup. Er kann nämlich eigentlich alles in der Secondary spielen. Er ist jetzt nicht der klassische Safety, den man so sieht, sondern vielleicht ist er nicht unbedingt ein Outside-Cornerback, aber ansonsten, ob du nur Tampa 2 spielst, eine Dime oder was auch immer, kannst ihn eigentlich bedenkenlos überall aufstellen. Und er hat bei Auburn auch gezeigt, dass er da sehr, sehr, sehr viel auf den Positionen kann. Ist ein Spieler, der sehr opportunistisch spielt, also Gegnern auch gerne mal was anbietet und der deswegen in der NFL, vor allem auf dem Niveau, dann gegen Receiver und Quarterback Augen verlieren wird. Aber er ist ein vernünftiger Athlet und eigentlich so ein Prospect, was du dir an Tag 3 reinholst und wo man dann sagt, okay, 5-Runden-Pick, hat das Roster gemacht, top. Und wird ein paar Snaps vielleicht sogar in jedem Spiel sehen. Aber kein Starter. Vielleicht der sich zu einem High-Level-Backup entwickeln kann, den du immer super in der Rotation einfach haben kannst im Defensive Backfield.
Gut, ich glaube, dann haben wir alle Positionen in der Defense besprochen. Offense war letzte Woche und Erik, nächste Woche, wenn es klappt, Stand jetzt läuft es ganz gut, dass wir die Special Teams besprechen wollen, haben wir, wie gesagt, ein ganz, ganz große Schmankerl voll. Wir haben uns wieder mal gedacht, wir müssen mal wieder nach Marvin, nach der Gangrene Germany letztes Jahr mal wieder einen Gast reinholen, ne?
Ja, Ole vom Sunday Morning Podcast, nee, vom Sunday Kicker.
Sunday Morning Kicker. Kicker.
So, ja, genau, denn sein, ne? So rum, genau. Ich habe es verwechselt. Schande über mein Haut. Ole, ich hoffe, du kommst trotzdem noch nächste Woche. ist bei uns zu Gast und wir werden über Kicker, Panther, hoffentlich Longsnapper und natürlich sein Buch sprechen. Auch, glaube ich, für uns beide eine super spannende Folge, weil wir lieben ja die Special Teams. Das wisst ihr ja aus unserem Format, aus unseren Folgen. Aber in den letzten beiden Jahren, da haben wir sozusagen im Endeffekt nur die Spieler erwähnt, die da vielleicht gehen könnten. Und ich bin schon super gespannt. Und das ist auch eine Frage ganz, ganz oben bei mir auf dem Frageblock für Ole, wie er denn Scouting dort macht und was wie er denn zu seinem Ranking kommt, was man ja zum Beispiel bei ihm auf dem Blog auch lesen kann. Auch mit tollen Statistiken, also das hat er da wirklich super aufgearbeitet. Ja. Ne? Also ich habe Bock auf die Folge und bin mal gespannt, wie lange wir denn da über Special Team Prospects philosophieren können.
Ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns roundabout um eine Stunde hoffentlich unterhalten werden. Alles über anderthalb wird mich doch ein bisschen überraschen, aber ich habe auf jeden Fall auch richtig, richtig Bock auf die Folge. Habe mir auch schon so ein, zwei Fragen notiert. Ich bin übrigens so mit der Hälfte ungefähr durch beim Buch. Habe mir das ja für uns, Erik, bestellt, für Skolli geht Skoll. Und auch hier nochmal eine absolute Empfehlung von mir. Macht bisher sehr, sehr viel Spaß. Liest sich sehr, sehr gut weg. Und ja, wer mal 12,90 Euro in der Tasche hat, einfach mal einen Kasten Bier an einem Wochenende mal weglassen, dann hat man da drin. Drinne.
Am Wochenende.
Ich als Teilzeitalkoholiker, der kann davon ein Lied singen. Und ich würde sagen, damit können wir es, glaube ich, hier heute belassen. Das war die Defense. Erik, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, wenn wir, ich gehe von aus, Tag 1, vielleicht auch Tag 2, gucken wir zusammen, wenn wir dann die ersten Namen vom Board sehen oder die Namen, die vom Board gehen, wenn wir uns da einfach abfeiern, weil wir den Spieler mega geil fanden und so und das Team hat den gedraftet. Das wird sehr, sehr schön, deswegen, ja, für euch, wie gesagt, nochmal unbedingt die Empfehlung, wenn ihr vielleicht auch erst oder die Folge noch in ein, zwei Wochen kurz vorm Draft nachhören wollt, macht das sehr, sehr gerne. Wir packen die Kapitelmarken wieder rein. Deswegen, ja, Erik, vielen Dank, dass ich heute mal bei dir zu Gast sein durfte.
Ja, und hat ja super geklappt. Vielleicht den einen oder anderen Helikopter oder so habt ihr gehört oder ein Vogelzwitschern. Ist nicht perfekt isoliert hier in so einer Gartenlaube, wie ihr euch in so einem schönen deutschen Schrebergarten vorstellen könnt. Aber nee, das hat doch super geklappt hier. Können wir auf jeden Fall als Ausweichort nehmen. Der Draft rückt immer näher. Das ist ja das Schöne daran mit den Wochen, mit denen, in denen wir hier aufnehmen. Wenn morgen die Folge rauskommt, dann sind es nur noch 2 Wochen. Und ja, es ist einfach eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil klar kommen mal der ein oder andere Spieler auch anders in die Liga, aber 95%, wenn wahrscheinlich sogar mehr, kommen halt nur über den Draft in die Liga. Und deswegen ist das einfach super, super spannend, sich damit zu beschäftigen, sich das anzugucken und zu schauen, was die eigenen Teams machen und natürlich auch der Rest der Liga.
Und über die Special Teams Needs der Vikings und der Eagles hört ihr dann nächste Woche. Deswegen freut euch drauf. Und
naja, also die Vikings, die sind ja, und die Eagles, wie gesagt, Panther. Ich will hier Panther-Prospects.
Ja, die Vikings haben auf jeden Fall gar kein Need auf Longsnapper mit einem Pro-Bowler Andrew DePaola. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ne? Aber darüber sprechen wir dann nächste Woche. Erik, vielen Dank für deine Zeit heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das Bier ist leer. Ich bin schon umgestiegen auf ein Somersby Orange. Auch das muss hier mal sein zum Start in den Sommer. Deswegen nochmal ganz lieben Dank. Und ich frage dich am Ende jeder Folge trotzdem noch, hast du irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
Skull Eagle Skull.
Und damit senden wir euch wie immer hanseatische Grüße in eure Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Haut rein und ciao, ciao.